Dreierlei. Minus eins heute.
Ja, minus eins. Wir sind heute zu zweit. Also Laura und ich sind am Start.
Genau, Linda ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Aber nächste Folge auf jeden Fall wieder. Also wir müssen sie nur ganz kurz vermissen.
Nur ganz kurz, genau. dafür haben wir aber jemanden am Start. Und zwar die Bana. Was geht da? Also sind wir doch sowas wie Dreierlei.
Ja, Dreierlei.
Ich ersetze einfach Linda.
Ja, Featuring oder wie sagt man? Dreierlei Reloaded. Für eine Folge.
Für eine Folge heute. Hallo Bana, was geht?
Was geht?
Ja, bei uns geht einiges, aber bevor wir zu dir kommen, wollen wir nochmal kurz Dankeschön sagen für die letzte Folge. Wir haben so krass viel positives Feedback bekommen. Also ich war voll überwältigt und wie schön die Leute das auch fanden, dass wir so offen und ehrlich gesprochen hatten, auch sehr intime Geschichten erzählt hatten, dass es einigen geholfen hat. Menschen, die wir kannten, haben auch Stories erzählt, die wir vorher nicht wussten von denen, einfach nur, weil sie gemerkt haben, dass wir offen waren. Mhm. Und sowas ist eigentlich immer voll schön, dass wenn man sich öffnet, dass andere sich auch öffnen und dass man irgendwie gemeinsam dann über so wichtige Themen wie Verhütung, Sex und so weiter reden kann.
Genau, und ich muss schon sagen, man war ja schon auch so ein bisschen nervös, weil wir ja teilweise sehr persönliche Geschichten irgendwie geteilt haben und was man da so Feedback bekommt. Aber es ist wirklich überhaupt gar nichts Negatives oder so gespiegelt worden oder irgendwie Hate von irgendeiner Ecke. Von daher war das echt schön, irgendwie zu wissen, dass wir zumindest jetzt im Gespräch untereinander sowieso, aber auch mit den Leuten, die unser Podcast hören, da irgendwie so weit einer Meinung sind, dass irgendwie keiner irgendwie so random gehatet hat von der Seite
weil
man ist ja schon so ein bisschen unsicher, wenn man so krass persönliche Themen einfach teilt.
Ja.
Und was auch interessant ist, weil als wir den Podcast angefangen haben, ist uns erst so ein bisschen schwer gefallen, so voll persönlich zu werden. Also, we are growing.
Ja, geile Folge. Hast du reingehört?
Habe ich gehört, ja.
Ja.
Nice. Props.
Danke.
Kann ich nur bestätigen.
Dankeschön.
Wenn ihr noch nicht gehört habt, dann spätestens heute, weil erst wenn die Folge rauskommt, dann
ja, ich würde sagen, die Leute wissen ja gar nicht, wer Bana ist, oder?
Ja, ne?
Obwohl, so. Ich glaube, Bana ist auf jeden Fall mehr famous als
wir. Ja, gell, ich bin mir auch gerade so.
Ich schäme mich gerade. Ups.
Na, Quatsch.
Quatsch.
Ja, aber gut, vielleicht wissen ja unsere HörerInnen nicht, wer du bist. Mhm. Deswegen stelle ich dich einmal kurz vor.
Ich schäme mich gerade einfach.
Was? Chillig.
Bana ist famous.
Punkt.
Punkt. Wenn ihr noch nicht wisst, wer sie ist, das ist euer Problem. Nein, Spaß.
Nein.
Also, Bana, du bist born and raised in Frankfurt am Main.
069.
Du bist 29 Jahre jung, sag ich mal. Ja. Bist erst nächstes Jahr im Club der 30er, dann muss man schon alt sein.
7. Januar.
Du bist Tänzerin und Sozialarbeiterin.
Yes.
Wir kennen uns auch alle vom Tanzen, ne?
Ja, lange Geschichte.
Du hast, glaube ich, 2007 angefangen. Da hatten wir zumindest unser erstes gemeinsames Event.
Ja, 2006 bei der Miri, aber 2007,
jetzt sieh mal,
genau.
Funkin' Style 2007.
Die Pre-Selection in Frankfurt.
Genau. Du hast dich mit der Zeit auf den Stil Locking spezialisiert. Da kannst du ja danach mal erzählen, was das alles so ist. In 2013 hast du dann angefangen zu studieren. Lehramt.
Laura, ist mein Lebenslauf besser als ich.
Wir haben das hier nicht gewettet vorher, das heißt, ich muss jetzt hier, und 2014 hast du aber abgebrochen, um nach Schweden zu gehen, auf eine urbane Tanzschule, Orsa, um dich da tänzerisch weiterzubilden. Du bist Mitglied in zwei Crews, Déjà Vu, eine All-Female-Crew aus Frankfurt, und Fusion Art, ihr seid eine Mixed-Style-Crew. Aus NRW und Frankfurt, ne?
NRW, so Frankfurt, Gießen, mittlerweile auch Italien.
Ah ja, okay.
Freiburg, alles ist
alright.
Aber worldwide, ja, eigentlich worldwide. Der Fokus, genau, NRW, Frankfurt.
Du bist unserer Meinung nach eine der besten Female-Locking-Tänzerin weltweit.
Oh Gott, wie süß, danke.
Und hast im Jahr 2014 Juste Boot Germany gewonnen und standst auch auf der großen Bühne in Paris.
Ey, das war
und da
so
muss
ein
man wissen,
Moment.
Juste Boot ist, also für uns Tänzer, das ist das größte urbane Tanz-Event weltweit. Oder war. Genau. Und 2018 hast du auch KOD gewonnen. Das ist ein internationales Battle in China. Also warst richtig unterwegs mit dem Tanzen. Im Anschluss daran hast du deine Geschichte in einem TEDx-Talk Rhein-Main geteilt.
Einfach TED-Talk, Alter.
Ja, also Bana hat schon richtig viel erreicht im Leben. Und genau, du bist ja Tänzerin, das ist sehr präsent in deinem Leben, aber du hast sozusagen auch noch einen Day-Job. Du bist gerade noch im Anerkennungsjahr, aber ab Oktober, also wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, ist es Oktober. Wir sind nämlich schon Ende September. Dann bist du Bewährungshelferin.
Krasser Job
richtig.
Auch.
Ja. Ja.
Yay.
Das ist echt sehr gut zusammengefasst.
Ne?
Ja.
Willkommen bei Dreierlei.
Das nenne ich mein Intro.
Geiles Intro, ne?
Sensation, hör dir die ganze Zeit zu.
Ja, ja. Das habe ich im Leben gemacht, was?
Ja, das gehört voll krass, wenn man es dann einmal zusammenfasst, ne? Ja? Was man irgendwie alles schon gemacht hat.
Danke, danke.
Damit es auch ein bisschen persönlicher wird, ne? Wir haben jetzt ein paar Fakten gehört, haben wir noch so ein bisschen ein Entweder-Oder-Spiel für dich. Das machen wir gerne mit unseren Gästinnen. Okay, erste Frage. Direkt aufstehen oder Snooze?
Direkt aufstehen.
Echt?
Jeder, der mich kennt, ja.
Es, ja.
Bam. Ich stehe auch immer vor meinem Wecker auf.
Wow,
ja, ja.
Krass.
Also wenn ich mit meinem Wecker aufstehe, dann bin ich schon gestresst.
aufstehen.
Ich glaube, heute habe ich das erste, na, was heißt das erste Mal, aber heute, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gesnoost habe, aber heute, weil ich, keine Ahnung, wann schlafen gegangen bin und habe meinen Wecker gestellt, war so, nee. Snooze. Aber das ist wirklich, ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich gesnoozt habe in meinem Leben. Ja.
Krass. Ja. Okay. Welcher Song darf nicht auf deiner Playlist fehlen? Das ist jetzt keine Entweder-Oder-Fragen, aber
okay.
Das würde uns interessieren.
Welchen Song höre ich denn? Achso, welchen Song höre ich denn tausendmal am Tag?
Oder wenn du eine Playlist machen würdest, was würdest du auf jeden Fall drauf setzen?
Auf jeden Fall Lieder von Brandy. Also ich finde, Brandy ist immer so eine Künstlerin, die muss auf meine Playlist.
Ja.
Aber welcher Song von ihr? Ganz ehrlich, The Boy Is Mine.
Ja, oder?
Ja, ich finde, ja, der Song geht immer. Keine Ahnung, warum The Boy Is Mine. Ja.
Oh, ich liebe den Song auch so.
Lass ihn mal später hören.
Ja. Geil. Jetzt gute Abteilung R&B und so. Destiny's Child. Bist du Beyoncé, Kelly oder Michelle? Also wenn du einen von denen...
Kelly,
einen.
Mittlerweile. Damals hat Beyoncé gesagt, heute Kelly Rowland.
Ey, diese Frage ist ja immer schon damals, als man so jung war, immer wurde diese gestellt. Und ich habe aus Prinzip immer Kelly genommen, weil ich dann raus aus diesem Krieg wollte. Ich wollte dann nicht... wollte dann nicht diskutieren, weil leider muss man sagen, ja, voll viele wollten ja nicht Michelle sein.
Ja.
So, und jeder wollte Beyoncé sein.
Jeder.
Deswegen war Kelly immer so eine gute Mischung.
Eine gute Mischung.
Ich habe direkt geschrien, Kelly, und dann raus.
Ja. Und mittlerweile finde ich die Frau einfach krass.
Ja, die ist wirklich krass. Also es ist jetzt nicht so, dass man sie genommen hat, weil sie kacke ist. Nee, die ist echt krass.
Genau.
Also die macht krass gute
Musik. Halt also beide sind untergegangen neben Beyoncé, muss man Beyoncé einfach sagen.
Jeder geht runter.
Ja, wollte ich gerade sagen. Selbst Jay-Z.
Selbst Jay-Z.
Geht auch unter. Ist so.
Ja, ist Mann. So. Ja, Mann. Ah, ja, okay, die letzte Frage. Nie wieder Pasta oder nie wieder Injera?
Nie wieder Pasta. Ja. Also Injera kann ich nicht jeden Tag essen.
Pasta schon?
Ja, Pasta schon. Aber Injera ist halt special.
Das ist Kultur, ne?
Ja, das ist schon. Wenn diese Folge jetzt meine Mutter hören würde und ich würde sagen,
nie wieder Pasta, ciao, du bist die schwere Tochter. Ja, cool. Das waren jetzt die Entweder-Oder-Fragen. Haben wir dich ein bisschen kennengelernt hier.
Ich liebe so Entweder-Oder-Fragen.
Ey, ich meine, ich liebe das auch.
Ja, geil.
So, jetzt steigen wir mal in unsere richtige Folge ein. Hast du bestimmt schon mitbekommen, wir haben ja immer eine Schüssel mit ein paar Fragen.
Yes.
Und jedes Mal, wenn wir einen Gast haben oder eine Gästin haben, ist es halt so, dass dann... die Gästin dann die Fragen zieht und wir quatschen dann so ein bisschen drumherum. Deswegen mit der ersten Frage.
Das ist eigentlich in der Hinsicht entspannt für uns, dass wir endlich mal keine Fragen beantworten müssen.
Ja, gell? Ja,
stimmt, genau. Sonst beantwortet er die Fragen. Das heißt, ich lese die Frage vor.
Okay, erste Frage.
Das ist eine perfekte erste Frage. Wie kamst du zum Tanzen? Wie kam ich zum Tanzen? Oh Gott, jetzt muss ich weit ausholen.
Durch Funk in Style 2007.
Durch Funk in Style 2007, nachdem ich Laura gesehen habe. Wie sie einen Kopfstand auf der Bühne gemacht hat.
Hast du echt einen Kopfstand gemacht? Hätte ich nie vergessen. Geil. Das ist so geil. Dieses Level damals war so low, dass man das bringen konnte. Und trotzdem durch die
Pre gekommen. Du bist durch die Pre gekommen. Ja, du bist einfach durch die Pre gekommen mit einem Kopfstand. Ja. So, wow.
Das war eine Leistung.
Okay. Aber wie kam ich zum Tanzen? Also ich habe ja, für die Leute, die es nicht wissen... mit Ballett angefangen. Im Alter von 4, 5, irgendwie so. Hab 6 Jahre wirklich professionelles Ballett getanzt. ich frage mich nicht, wie ich da reingekommen bin. Meine Eltern hatten keine Ahnung. Unsere Erzieherin ihre Tochter hat damals in dem Ballett, in der Ballettschule getanzt und dann sind wir da reingerutscht, meine Schwester und ich. Messi, die Messi nicht kennen. Messi, so hello, what's up, Messi?
Shoutout.
Ja, Shoutout to Messi. Genau.
Danach kannst du checken, ob sie die Folge wirklich hört.
Ja, genau. Minute 5 habe ich einen Shoutout gemacht. Genau, ich habe mit Ballett angefangen, 5, 6 Jahre so um den Dreh, irgendwann aufgehört, war dann uncool, wollte irgendwas anderes machen. Dann kam es in diese Hip-Hop-Welt rein und man hat R&B gehört, man hat Hip-Hop gehört, MTV geschaut, Viva geschaut und ich wollte unbedingt Hip-Hop tanzen. Und dann bin ich damals durch die eritreische Schule, das war durch die eritreische Schule, da habe ich die Jojo kennengelernt, also Johanna.
Ja.
Und die hat, ich werde es einfach nicht vergessen, im Gang einen Handstand gemacht oder irgendeinen Freeze, irgendwas hat sie gemacht und ich war super geflasht. Akrobatik gemacht. Und bin dann durch sie zum Tanzen gekommen. Also durch sie zu Miri in den Kurs. Und das war 2006, glaube ich. Genau, das Jahr vor Funkin' Styles. Und habe dann seit dem Zeitpunkt an mit Hip-Hop angefangen. Also Hip-Hop, erstmal mit Hip-Hop, dann House, dann andere Stile gelernt und später halt zu Locking. Aber das war so der Moment, also durch die Jojo bin ich so in die Tanzszene reingekommen und die war ja auch super versteckt. Also ich habe in einem Jugendhaus in Sossenheim damals angefangen. Ja. Also da wäre ich niemals hingekommen, es gab keine Werbung, nichts. Und eigentlich, also das Interesse hat schon vorher angefangen durch die ganzen Musikvideos. Mhm. Und so bin ich halt zum Tanzen gekommen und bin bis heute noch da geblieben.
Ja. Miri, ganz kurz, Miriam Schönauer.
Falls du die Folge hörst.
Dance in FFM, genau. Da haben uns ja alle auch kennengelernt. Ja, viele Frau da in Frankfurt, getanzt. Die das Tanzen sozusagen vorangetrieben hat in Frankfurt.
Definitiv, ja, die hat viel dazu geleistet. Also Miri hat wirklich den ersten Step in Frankfurt gemacht, hat die Stile nach Frankfurt gebracht,
die Szene aufgebaut,
also wirklich Props to Miri. Auch die Kurse günstig angeboten, also wir haben nicht in der Tanzschule oder sowas angefangen, sondern wir haben wirklich im Jugendhaus getanzt und sie hat keine Tanzschule gehabt, sondern eher eine mobile Tanzschule, genau, die ist halt von Ort zu Ort gefahren.
Jutz
und
zu
hat,
Jutz.
Genau, von Jutz zu Jutz. Hat die Jessica Alba in Honey gespielt. Von der Straße abgeholt. Ja, so ungefähr, aber so war die Miri, ja. Und da haben wir alle angefangen und wir sind dann auch in verschiedene Stadtteile gefahren und haben dort dann sozusagen auch andere Tänzer kennengelernt, Tänzerinnen. Und ja, so habe ich halt Laura kennengelernt, Anne später. Mhm. Und ja.
Das ist so krass, weil ich gerade gecheckt habe, dass das schon 15 Jahre her ist, dass wir uns kennengelernt haben.
Ewigkeiten her.
Ja. Das ist das erste Battle. Ich habe sogar noch dieses T-Shirt von Funkin' Styles 2007. Ich werde es auch nie abgeben.
Ich habe schon sogar noch die DVD von Funkin' Styles.
Ja, damals, da konnte man noch nicht YouTube und so.
Du musstest noch die DVD kaufen.
Aber willst du vielleicht kurz mal erklären, weil wir jetzt auch schon so kamen, dass du hauptsächlich Locking machst oder zum Locking kommst. Was ist denn Locking?
Was ist Locking? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Locking ist eigentlich so der letzte Tanzstil, zu dem ich gekommen bin. Und Locking ist, jetzt muss ich das für Leute erklären, die nichts mit Locking am Hut haben. Eine Funk-Tanzart, die, also ich erkläre es immer so, wenn man die Videos von Michael Jackson kennt oder James Brown, dann hat man vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wie die Bewegungen aussehen, aber es ist ein Funk-Stil, der zu Funk-Musik getanzt wird. Der Stil ist in den 70ern entstanden von Don Campbell, also der war der Erfinder dieser Tanzart. Und das Interessante ist, weil man weniger Erfinder hat von Tanzarten, aber in Locking hast du wirklich noch einen Erfinder, der diesen Stil sozusagen kreiert hat, der mittlerweile gestorben ist. Aber und in dem Stil geht es eigentlich nur darum, also wie dieser Stil eigentlich kreiert wurde. Mal kurze Story dazu, genau.
History Lesson.
History Lesson mit Vana. damals gab es ja diese Soul Train Partys und dort haben ganz viele Tänzer, Tänzerinnen immer getanzt und er hatte einen ganz bestimmten Stil, das heißt immer, wenn er getanzt hat, hat er die Bewegungen anders ausgeführt als die anderen und somit hat er so seinen eigenen Stil kreiert. Er hat halt immer gestoppt während den Bewegungen und das ist im Endeffekt auch der Lock. Das heißt, im Locking geht es darum, dass man tanzt. Das ist jetzt so schwer, weil es ein Audio- und Podcast ist. Kannst du nicht vormachen.
Wir verlinken deine Videos.
Ich meine Videos, damit ihr eine Vorstellung habt. Und man rastet sozusagen in die Bewegungen ein. Also es ist wirklich wie ein kurzer Stopp, den man halt sozusagen ausführt und dann tanzt man weiter. Also die Bewegungen sind sehr schnell. Die werden halt zu Funkmusik getanzt und ausgeführt. Funkmusik ist generell, hat ein hohes Tempo, schnelles Tempo. Und zwischendurch kann man sich dann Stops vorstellen. Also so sieht der Tanzstil aus. Genau, kreiert in den 70ern, Los Angeles, auf den Soul Train Partys, Don Campbell, der Erfinder, hat später dann auch eine Gruppe kreiert, The Lockers. Und die waren damals in den 70ern sehr bekannt. Man hat die ganz oft auf den Soul Train Videos gesehen und ja, das so viel zu dem Stil. Mhm. Das ist ein kleiner Stil, mhm, ein nicht so bekannter Stil, damals bekannter und mittlerweile ein bisschen ausgestorben, würde ich sagen.
Ja?
Also zumindest, Locking hatte nochmal so einen Höhepunkt in den 80er, 90ern gehabt. Mhm. In Deutschland ist der Stil schon sehr tot. Also du hast auf jeden Fall eine Community, du hast Tänzer, Tänzerinnen, aber nicht so viele. Dann eher in Asien, da ist der Stil sehr verbreitet, aber das lag auch daran, als die Gruppe sich damals aufgelöst hat, ist einer der Mitglieder, Tony Gogo, nach Japan ausgewandert, hat dort eine Japanerin geheiratet und den Stil dort halt, ja genau, so verbreitet. Geht's. Ja genau, so einfach geht's. Verbreitet und die Community wirklich dort aufgebaut. Also du hast mittlerweile in Asien eine riesen Locking-Community. In Europa, ja, in Frankreich hast du viele Locking-Tänzer, in Schweden hattest du mal einige, aber das ist auf jeden Fall der... Ja, ich sag mal so, der Stil, der so am ehesten ausgestorben ist in der urbanen Tanzkultur. Mhm. Dabei ist es so der Ursprung auch. Also bevor Hip-Hop kreiert wurde, gab es eigentlich schon Locking. Also mhm, Funk ist sozusagen der Ursprung für Hip-Hop.
Ja, mhm, ja. Krass. Voll krass, aber warum, was hat dich dann dazu bewegt, dich so als Locking-Tänzerin? Ja, also ich finde es halt immer so.
Weil jeder hat Hip-Hop gemacht.
Ja, ja, jeder hat Hip-Hop gemacht. Also ja, ja, es gab so Zeiten, als wir so 2007 war halt Hip-Hop, mhm, und House wurde gerade richtig, mhm, gehypt. Dann ja, war House auch zwischendurch wieder tot. Jetzt habe ich ja das Gefühl, jetzt wird House wieder größer. Aber Locking war eigentlich die ganze
schon
Zeit
tot.
So.
Tot.
Also ich mag tot. Das war immer so, das war auch bei Battles immer so. Die Leute sind einfach knallhart manchmal gegangen,
ja,
weil die Locking
ja
ganz schlimm waren.
Außer wenn ich getanzt habe, seid ihr geblieben, oder?
Ja, ja, natürlich.
Wir sind sowieso geblieben, meine Freunde.
Ja, aber es stimmt. Also ich glaube, was mich an Locking immer, ich habe ja auch vorher Hip-Hop, House getanzt. Also ich habe auch andere Stile getanzt. Die meisten kennen mich halt nur als Locking-Tänzerin, aber ich habe damals auch mal ganz anderes, also habe mit anderen Stilen begonnen.
Du bist eigentlich Tänzerin generell.
Genau, ja. So. Aber in Locking, also man kennt mich sozusagen als Locking-Tänzerin. Was mich zu Locking eigentlich, also ich habe letztens auch darüber nachgedacht, zu Locking gebracht hat, ist auf jeden Fall die Funkmusik. Ich habe schon immer Funkmusik gemocht. Ich glaube, hätte ich damals eine Wacking-Tänzerin kennengelernt oder Popping-Tänzer kennengelernt, dann hätte ich vielleicht auch den Stil getanzt. Aber Locking war so die... Miri hat damals einige Locking, also wir haben nicht oft mit Miri Locking getanzt, aber ich hatte immer Spaß gehabt, wenn wir mit ihr Locking getanzt haben und war immer gut gelaunt. Mir macht dieser Stil so Spaß, ich liebe die Musik, aber es gab halt keine Tänzer um mich herum. Und dann habe ich irgendwann die Ina kennengelernt und die war so die erste Locking-Tänzerin, die ich wirklich kennengelernt habe. Und durch sie bin ich dann da mehr reingekommen.
Und Ina und Bana waren auch übrigens zusammen Justibu,
genau,
Germany.
Genau, Justibu 2014 Germany, ja. Und sie war halt damals die erste Kontaktperson, die ich hatte, die Locking getanzt hat. Mhm. Und mit ihr sind wir dann damals auf verschiedene Events gefahren, haben Workshops genommen. Und so bin ich dann auch mehr in die Szene reingerutscht. Aber ja, um mich herum gab es wirklich keinen. Also keiner hat Locking getanzt, keiner hat auch wirklich groß Popping getanzt. Deswegen war Locking so der Start sozusagen zur Funk-Szene.
Ja. Ja, nice.
Ja, voll krass.
Ja, auf jeden Fall ein Außenseiter.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir haben ja alle mit Hip-Hop angefangen und gefühlt hat ja jeder Hip-Hop getanzt.
Ja, ja, jeder.
Und dadurch, dass du Locking getanzt hast, war das so voll besonders. Also, ja, also allein schon dein Umfeld war dann auch anders, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, auf Battles, wenn es dann mehrere Kategorien gab oder so, ne? Und dann irgendwann mal kein Locking, dann war es halt voll cool, dass da eine dabei war, die das halt auch gemacht hat.
Und dann kennt.
Weil bei Freestyle Lakes ist ja so, jeder ist voll gestresst, jeder kümmert sich nur um sich selbst. So, gefühlt.
Locking ist so eine Person, die mitmacht.
Und du bist so alleine, du hast eigentlich, da waren wir alle bei dir so.
Ja,
so,
ja, okay, stimmt. Ja, den Support habe ich echt immer gespürt.
Ja, weil wenn du selbst getanzt hast, warst du so, ich scheiß drauf, ich muss jetzt irgendwie, yeah, so, keiner hat so richtig geguckt oder so, aber so bei Locking war wirklich so, du konntest kurz, also für mich war es so, du konntest kurz runterkommen, du hast Bana gesehen, du konntest irgendwie, das war eine Kategorie, wo du wenigstens eine Person kanntest.
Ja,
so.
Ja, ja, das stimmt, das habe ich auch öfters
niemanden
gehört.
Niemand in dieser Kategorie.
Ja, auch alle meine Freunde, die hatten keine Berührungspunkte mit Locking gehabt. Es war so, okay, die kannten mich und fertig.
Ja.
Das war ja Lockings Bana.
Aber das hat irgendwie Spaß gemacht dann,
ja,
so, weißt du?
Ach, danke.
Und dann muss man halt sagen, dadurch, dass ja nicht so viele mitmachen, ist die Konkurrenz ja auch ein bisschen
super
low.
Es gibt manchmal ganz gar keine Pre.
Ja, ja,
direkt,
genau,
in den Battle.
Direkt im Finale. So ungefähr. Ey, das gab wirklich manchmal so Battles.
Aber das hat voll viel Erfahrung.
Ja, genau. Ja. Erstmal voll viel Erfahrung und auch Erfolgserlebnisse, dass du dann halt Freunde hast, die dann halt auch bei Justibu Germany gewinnen, so, oder so, weißt du, Schweine, oder keine Ahnung, halt so voll die krassen Sachen gewinnen, so.
Ja.
Und das war eigentlich voll cool irgendwie. Und wie du schon sagst, die Musik ist halt richtig, also meiner Meinung nach auch richtig cool und so. Und, aber du machst ja auch Wacking, also manchmal sehe ich dich ja auch
ja,
auf
mittlerweile
Wacking
mehr
und so.
Ja. Also Wacking habe ich auch immer geliebt, aber ich war dann damals schon so sehr in Locking drinne und habe dann Locking auch ernst genommen und habe es wirklich trainiert und war, also ich habe Wacking schon immer gemocht, aber habe es nie wirklich trainiert. Also nur durch so clasht es manchmal ein bisschen. Aber so seit Corona habe ich auch ein bisschen mehr meinen Fokus auf Wacking und Popping gelegt. Also, dass ich da auch so ein bisschen mehr, genau, trainiert habe.
Alles mit Funk.
Alles mit Funk. Funk, genau. Ja, so, genau, Funk. Und ja, trainiere jetzt mittlerweile auch mehr Popping und Wacking. Ja.
Die Laura hat ja in deiner Beschreibung ja erzählt, dass du Lehramt abgebrochen hast.
Ja.
Du auch.
Wer nicht?
Also ich nicht, will ich sagen. Ich habe es auch nie angefangen. Auch.
Ja. Warst du die Erste, die abgebrochen hast?
Ja, ich war die Erste.
Erste. Ja.
Habt ihr nicht einfach alle aufgehört danach?
Nee, nee. Edda, Kyra, Shawit haben es durchgezogen.
Ah ja.
Und ich habe es, genau, du hast dann eine kurze Zeit nach mir
ich
auch
abgebrochen. Ich war so, guck mal, Bana bricht einfach ab.
Ich muss auch abbrechen. Bricht einfach ab.
Weil man hat das, du hast nur diesen Moment gebraucht, dass man anfängt.
Du hattest keinen Bock, aber du warst so, durchziehen. Du musst,
ja, genau.
So meine Mutter hasst mich danach, wenn ich nicht durchziehe. Und dann war so Barnard abgebrochen. Ich so,
okay, ciao. Okay,
let's go, sprich auch ab.
Ja, aber du hast abgebrochen, um danach auf die Tanzschule zu gehen. Ja. Und wie kamst du jetzt dazu, wie kamst du dazu, überhaupt dahin zu gehen? Woher kanntest du die Schule? Was hat dich da hingezogen, einfach nach Schweden?
Ja, wollte ich auch. Also Schweden, hättest mich vor 10 Jahren gefragt, niemals. Was habe ich mit Schweden am Hut?
Banner, das ist fast 10 Jahre her.
Ach, ja,
hättest mich vor 15 Jahren gefragt.
Bis 20 Jahren gefragt.
Vor 20 Jahren gefragt. Niemals. Genau, ich habe damals, war das glaube ich bei SDK 2013, da hast du, da warst du ja auch, ne?
Ja.
Genau, im Finale musste ich ja gegen den Arvidos tanzen und der ist aus Schweden. Aber ich habe ihn nur tanzen sehen und habe ihn übelst gefeiert. Gedacht, krass, Schweden muss ja echt viele gute Tänzer haben. Und ich habe schon immer die schwedische Tanzszene gemocht, also vor allem die Fangtänzer. Aber wusste nichts von der Schule. Und dann hatte die Gift, die mir damals, ich weiß gar nicht wo.
Auch eine Tänzerin.
Genau, auch eine Tänzerin aus Hamburg. Ja, check die auf jeden Fall ab, das ist eine krasse Frau. genau, erzählt, dass sie auf eine Tanzschule geht mit der Andi im Wald in Schweden. Das klang alles so absurd. Hey, was ist das für eine Schule, noch nie gehört.
Vor allem so für Urban Dance, wo man eigentlich denkt, man muss in so eine Stadt.
Genau, ich habe immer gedacht, du musst nach Paris, nach New York, zahlst 1000 Euro und ja, kannst dann tanzen. Also wenn du studieren möchtest. Und genau, und sie hatte mir dann von dieser Tanzschule erzählt, dass sie sich dort angemeldet haben und wenn ich doch mag, kann ich sie halt besuchen. Und dass der ihr Locking-Trainer der Tänzer ist, gegen den ich damals im Finale getanzt habe, den ich sowieso gefeiert habe. Und dann war ich so motiviert, ist sie ja cool, die hat mir angeboten. Und ich kannte die Gifty damals noch nicht so gut, dass sie halt besuchen kann, wieso nicht. Bin dann in den Osterferien damals mit der Niki dahin geflogen und war dann eine Woche dort auf der Schule und ich habe mich wirklich in diese Schule verliebt. Ich bin da angekommen, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, das ist wirklich eine Schule im Wald. Du tanzt von montags bis Freitag, von montags bis sonntags eigentlich, hast Classes, kannst machen, also kannst wirklich 24/7 trainieren. Mhm. Also ein Traum für jeden Tänzer, ein Traum für jede Tänzerin. Und nachdem ich, genau, nach dieser Woche wieder zurückgeflogen bin, war mir klar, okay, ich kann nicht weiter studieren, ich muss dahin. Und am besten jetzt. Also es war wirklich so, ich habe, glaube ich, genau diesen Moment gebraucht. Das war nochmal so der Kick, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Ich war auch unglücklich in meinem Studium. Mhm. Ich hatte keine Lust gehabt zu pendeln.
Mhm. Man wusste nur nicht, was man Alternative
hat. Genau, ich hatte keine andere Alternative. Wirklich. Ich habe immer viel trainiert, kam abends nach Hause, war dann immer so down, dass ich nicht trainieren konnte. Und diese ganzen Zeiten, also ich war auch nicht ready zu studieren. Das war einfach nicht die richtige Zeit gewesen. Und habe dann einfach von heute auf morgen beschlossen, abzubrechen. Hat meinen Eltern gar nicht gepasst, aber... Und dann habe ich, das war auch ein Zeichen, weil ich weiß noch, es war der 1. oder der 2. Mai 2014. Ah. Genau, und bin dann
auf die
Homepage von der Schule gegangen, da war noch alles auf Schwedisch, mittlerweile ist sie auf Englisch, und habe nur gesehen, Deadline 2. Mai. Heute. Ja, so, ich werde mich einfach angemeldet und habe dann eine Einladung bekommen. Ja, wir laden sie zum Tryout zur Audition ein. Und dann habe ich mein Studium abgebrochen, bin dahin geflogen, zur Audition, wurde da angenommen und dann zack. Ja.
Aber ich weiß, ich finde das so krass, weil wenn man Bana kennt, Bana ist so voll, alleine so, du stehst vor deinem Wecker auf und so bist du auch im Leben, so alles ist so geordnet, du musst das machen und dann hast du immer wieder so Momente, wo du einfach so
plopp,
auf einmal kommt so diese ganze Energie oder diese ganze
und dann
Spontanität,
kommt die auch richtig,
aber so in Extrem.
Ja, in Extrem. Ja, ich habe so immer so Phasen, die sind in Extrem, also es ist nicht oft, aber wenn es dann passiert, dann bam. Ja. Und dann bin ich da für ein Jahr hin, ja.
Ein Jahr war das?
Ein Jahr ging die Schule, ich war dann nochmal ein bisschen länger da, aber die Schule an sich geht immer ein Jahr. Ja, und dann war ich in der Five Styles Class, das heißt, wir hatten alle 5 Stile, Hip-Hop, House, Popping, Locking, Breaking und
ist das so, wenn man nur eine Sache macht, ein Jahr lang?
Wirklich, also wirklich, du machst ja nichts anderes.
Ja, ist ja auch nichts drumherum. Also du kannst ja nichts anderes machen,
das ist
ja gar keine Ablenkung.
Also wir hatten Mittel, also die haben auch andere Kurse angeboten.
Die haben es ja auch Tanz.
Ja, genau, Tanz oder und Yoga oder manchmal auch so ein paar andere, also so, die hatten auch einen Malkurs oder du konntest dann singen, also ja, aber kreative Sachen, auf jeden Fall nur kreative Sachen. Also ich fand's geil, weil ich das halt davor noch nie gemacht habe. Es ist sehr intensiv, muss man auch sagen, aber ich glaube, das Intensive war einfach, dass du da ein Jahr gebunden warst. Mhm. Also am Anfang habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, da reinzukommen. Du bist halt ein Jahr mit denselben Leuten. Es waren teilweise Leute, ich bin ganz ehrlich, mit denen ich nie privat chillen würde. Aber man lebst mit denen im Haus, ne? Die sind so ganz anders als du, aber das war eine
Erfahrung. Und du hast ja auch keine Freizeit mit anderen Menschen. Das sind genau, ja dann wieder
das
die
sind
gleichen.
Ja die Leute, genau. Ja. Du hast, also es kam mir auch manchmal vor, als wärst du ein Jahr auf Klassenfahrt gewesen, mhm. wirklich so Sachen gemacht hast wie Pranks und du hast halt die Zeit auf jeden Fall. Du bist ein Jahr irgendwo abgeschottet im Wald. Kann aber auch manchmal gefährlich sein, wenn du länger bleibst. Wir hatten ja auch Leute, die länger geblieben sind und weil du lebst einfach in der Blase. Mhm. Also wirklich, du, wenn du da rauskommst, brauchst du erstmal 4 Monate, um im echten Leben wirklich klarzukommen. Ja? Klar, weil du einfach in deiner Welt gelebt hast, ja.
Krass. Ja, und du hast ja dann ständig so erlebt, also das ist ja, wie du schon sagst, eine Blase und nur tanzen.
Nur tanzen.
Inspiration ja. in Richtung tanzen. Jedes Thema ist tanzen. So.
Alles, ja.
Was einerseits bestimmt richtig, richtig nice ist, weil du dich einfach mal auf dein Ding konzentrierst ein Jahr lang und da voll viel Input hast. Aber wie du schon sagst auch, wenn du dann wieder rauskommst und Leute in Frankfurt dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. über andere Themen reden, dann denkst du dir auch erstmal, was geht her.
Ja, kommst ja. erstmal am Hauptbahnhof an.
Ja,
genau, so war's.
Du so war's, war's ich schon immer so? Was?
Ich bin Hauptbahnhof nie so wahrgenommen. Wie. Ja, das ist wirklich, also rückblickend könnte ich, glaube ich, nicht nochmal dahin für ein Jahr. Also es kommt immer drauf an, vielleicht für eine begrenzte Zeit, für ein halbes Jahr. Aber in der Zeit, ich war 21, meine ich, 2021 oder so, als ich dahin geflogen bin, hingezogen bin, war das so das perfekte Alter, die perfekte Zeit, genau die Erfahrung, die ich das erste Mal, dass ich auch von zu Hause ausgezogen bin. Also wirklich so die ersten Erfahrungen habe ich wirklich da gemacht, so aus dem Elternhaus raus. Aber es ist schon sehr intensiv, muss man sagen. Es ist sehr intensiv. Ja.
Aber ich finde das ja voll oft so im Leben, dass man sagt, ja, für die Zeit war es gut. Das heißt genau. nicht, dass du es jetzt nochmal machen willst.
Ja, ja genau.
Es hat,
ja.
Alles hat so seine Zeit gehabt.
Für die
du
Zeit
musst ja nicht
perfekt,
irgendwie wiederholen, sondern du willst einfach irgendwie.
Wenn ich jetzt aber zurückblicke, wir hatten ja auch einige, also nicht viele, aber die auch schon zu dem Zeitpunkt 28, 29 waren und die waren ein bisschen zurückgezogen. Also die waren ja so 18 bis 21, ne? Dann bist du voll aufgedreht. Das ist
eine andere Zeit.
Und dann Party und dann gab es ja am Wochenende eine Party in einem anderen Haus, ist voll aufgestylt, bist einfach nur so ins andere Haus gelaufen. Und die waren da auch so ein bisschen, ja Leute, das ist eure Zeit, ne? Ich bin eigentlich nur hier, um zu trainieren. Mm. Und manche andere waren dann schon, also Orsa ist halt nicht nur das Tanzen, sondern das Drumherum hat es halt auch ausgemacht. Wie gesagt, du lebst da mit Leuten, die wirklich von überall kamen. Also aus Kanada hatten wir eine, aus Slowakei, Polen, Deutschland.
Nice,
also wirklich von überall kamen Tänzer und Tänzerinnen und das hat wirklich so den Ort nochmal so speziell gemacht.
Ja, nice. Sehr schön. Wollen wir vielleicht mal die nächste Frage
ziehen? Ja, stimmt, da gibt es ja noch andere Fragen.
Es gibt noch andere Fragen, ja.
Moment.
Zweite Frage.
Ist Tanzen politisch?
Yes.
Wenn du jetzt einfach Nein sagen würdest, kannst du weiterziehen.
Ja, genau. So, dann muss jetzt. Kann auf jeden Fall politisch sein. Also muss nicht. Es kommt immer darauf an, was man ausdrückt, meiner Meinung nach. Ich kann ja da mal über eine Erfahrung reden.
Deswegen bist du hier.
Ja, genau. Deswegen bin ich hier. Ja, ich habe in Schweden damals bei einer Tanzperformance mitgemacht von einer Tanzgruppe, die auch schon politisch waren. Juk heißen die. Da habe ich, glaube ich, aber auch zum allerersten Mal diese Erfahrungen auch tänzerisch gesammelt. Also ich meine, hinter jedem Tanzstück kannst du etwas vermitteln. Aber das war wirklich auch schon eine politische Message, die halt auch rübergebracht haben.
Was war das denn?
Ja, ist eine feministische Gruppe, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das so runterbrechen kann. Ja, ist auch so lustig, wie ich da reingekommen bin, aber ich hatte ja keine Ahnung gehabt und wurde gefragt, ob ich eine Tänzerin vertreten kann und dann war ich mit denen auf Tour und hatte wirklich null Plan, was auf mich zukommt und eine Tänzerin hatte mir dann kurz erklärt, was deren Konzept ist oder deren Philosophie und denen geht es darum, dass sie sozusagen Stereotype, also typische Frauenstereotype darstellen, aber auf provokante Art und Weise. Und das war wirklich provokant. Also wenn ich sage provokant, meine ich wirklich provokant. Hatte man noch kein Bild von meinen Augen, so okay. Und
mach ich einfach mal mit.
Mach ich einfach mal mit. Das ist so ein extremer Moment. Ja. Geld ist im Spiel, okay, ich bin dabei. Und ich habe das Geld auch wirklich gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, ach, wieso nicht? Und die haben mich auch als Tänzerin gebucht. Und ich fand es auch so interessant, weil sie damals auch zu mir gesagt hat, ja, du musst nicht dieselbe politische Meinung teilen wie wir, weil die waren ja auch alle aus Schweden. Ich wusste auch gar nicht erstmal so, hä, was meint die jetzt genau? Und die meinten aber, wir finden dich als Tänzerin gut und wir glauben, du würdest trotzdem irgendwie reinpassen, auch wenn du nicht alles so unterstützen würdest wie wir. Kannst du es ja so auf deine Art und Weise machen. Wusste bis dahin auch immer noch nicht, was auf mich zukommt.
Diese Sätze hätten mich schon so, ja. Okay, ich, keine Ahnung.
Ja, was machen sie? Ja, Leute drumherum, die meinten, was, du machst da mit, du machst bei Jugend, weißt du, um was es geht? Ich so, nee, keine Ahnung. Ich kenne nur die Tänzerin und ich soll irgendjemand vertreten und die Angebote waren cool und ich konnte durch Schweden reisen, warum nicht? Und genau, also wie gesagt, es ist eine feministische Gruppe, die... es gab auch zu dem Zeitpunkt keine Videos. Das war ja auch so interessant, weil die wollten keine Videos auf YouTube haben. Dabei waren die in Schweden eigentlich bekannt. Also die haben wirklich Hallen teilweise gefüllt und ein Movement kreiert. Mhm. Und ja, da ging es eigentlich darum, sexistische Stereotype darzustellen auf provokante Art. Also im Sinne von...
Was denn zum Beispiel? Was für
Stereotype? Ja, genau. Die hatten immer so Schulmädchenkleidung. So hat es ja schon angefangen. Jetzt denkst du mir, oh, süße Mädels, so ungefähr. Ja. Haben dann so am Anfang auch so Britney Spears kurios getan. Jetzt denkst du mir, ah, okay. Und dann kamen immer so zwischendurch so erschreckende Bilder, ne? Wie, ah, okay, wir kauen jetzt Kaugummi. Und dann hast du so viele Kaugummis in deinen Mund gesteckt, dass du eigentlich schon fast gekotzt hast. Ne? Mhm. Und dann hast du halt auch die Leute im Publikum gesehen. Also die waren teilweise verwirrt. Ne? Was machen die da? Und Juck, also das Wort Juck bedeutet... Hump, also Hump, ja, eigentlich so.
My hump.
Ja,
my hump,
so.
My hump.
Wieso, ich weiß gar nicht, ob man auf Deutsch, das klingt voll dumm, ich kann jetzt nicht sagen ficken, aber so wirklich, ja, diese eine Bewegung, genau. Ja. Und die haben diese Bewegung,
nicht jugendfreie
Sprache. Ja. Und die haben diese Bewegung durch die gesamte Show durchgezogen, die Show ging 50 Minuten. Also wirklich so bam, 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 bam. In your face sozusagen, sind ins Publikum gegangen, haben den Leuten ein unwohles Gefühl gegeben, obwohl die halt nichts gemacht haben. Es war einfach nur, die haben dich halt angeguckt. Und du hast halt gemerkt, wie das Publikum reagiert hat, weil da waren ja auch mal ganz viele Männer da so, und wollten dann provozieren. Und dann bist du zu denen gegangen, hast dich vor denen gestellt, du hast die einfach nur angeguckt, aber du hast die wirklich 5 Minuten lang angeguckt und es war denen irgendwann unangenehm. Mhm. Oder du hast Sachen angeboten, wie zum Beispiel, das ist ja auch so ein Klischee, ja dann in meinem Schulmädchen-Outfit biete ich dir einen Lolli an. Mhm. Und du guckst einfach, wie die Person reagiert und dann, haben die Leute schon nur angeschaut, so, okay, was macht die jetzt? Ne? Also so, zieht es zurück oder hä? Ja. Und du hast aber nur Lollis angeboten. Mhm. Und dann hast du halt gemerkt, okay, gut, dann haben die das angenommen und merken, okay, da passiert nichts. Ne? Mhm. Also du hast viel mit dem Publikum gespielt, hast aber keine Grenzen überschritten. Also du hast jetzt nicht angefasst oder so, das nicht. Musstest auch gucken, es gab auch Leute, denen war es super unangenehm und dann bist du nicht da rangegangen. Also du hast viel Publikumsarbeit gemacht, aber es ging eigentlich darum, im Endeffekt, dass du als Frau erschreckende Bilder sozusagen dargestellt hast in einem typischen Schulmädchen-Outfit, also es waren so viele Bilder, die irgendwie nicht zusammengepasst haben und ja.
So alles sozusagen zur Spitze treiben.
Genau, also zur Spitze treiben. Ja, alles, also es war die komplette Show zur Spitze treiben, so kann man es eigentlich darstellen, ja. Und ja, mit denen bin ich dann getourt und habe wirklich am Anfang gemerkt, okay, krass, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Wir hatten Tanzshows gehabt, aber die waren jetzt nie politisch oder so. Also, es waren halt einfach ganz normale Tanzchoreos und mit denen habe ich das dann auf einmal das allererste Mal gemerkt, okay, du hast da ein Thema und am Ende, also wir waren auch ganz oft in Schulen und haben auch so vor einer 7., 8. Klasse solche Shows vorgetreten und ich dachte, mir geht das, ne? Aber du hast dann auch manchmal Schulklassen gehabt, die Lehrer aufgestanden sind, mit den Kindern gegangen sind, weil die gedacht haben, das ist zu extrem, ja.
Was war denn zum Beispiel richtig extrem, also jetzt aus der Perspektive von denen?
Ja, die fanden es dann, also wir hatten eine Lehrerin gehabt, die gesagt hat, ja, aber man merkt, ihr übertreibt und was hat sie gesagt? Das war ja auch alles auf Schwedisch. Wir haben uns schon mal alles übersetzt, ja, stand es dann da, okay, was geht?
Vielleicht ist besser so.
Ja, genau, vielleicht besser so, ja, genau, dass wir so eine gewisse Machtposition darstellen und ja, so manche
Sachen. Aber auch dann nicht verstanden eigentlich.
Ja, genau, also, nicht verstanden, meiner Meinung nach auch. Ich meine, klar, manche Bilder waren vielleicht ein bisschen erschreckend. Du konntest es aber auch mal so ausführen, wie du magst. Also ich war zum Beispiel so, ich habe mich nicht ausgezogen, aber wir hatten einige bei uns, die sich dann ausgezogen haben. Dann standen die da nackt. Also
wirklich nackt?
Ja, oben ohne halt.
Ah, ne? Ja.
Ja, genau. Oder haben auf den Boden gespuckt oder so, weißt du. So. Und ja, und ich glaube, da waren halt viele verwirrt. Also was machen die denn da? Also aufgestanden gegangen, weißt du. So. Ja, aber es ging halt darum, teilweise auch manchmal erschreckende Bilder zu zeigen. Nicht durch die gesamte Show, aber du hattest immer Phasen gehabt. Ne? Da ging es kurz darum. Dann hatten wir auch Solos, wo wir ganz normal getanzt haben. Das heißt, es war nicht nur Hump, 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 sondern okay, die tanzen auch zwischen, das sind auch Tänzerinnen, das sieht man auch, okay, da ist eine Qualität, aber da steckt auch eine Message dahinter und dann, genau, das waren teilweise erschreckende Bilder, glaube ich, für viele Leute. Ansonsten, gerade am Überlegen, ich weiß gar nicht, was noch.
Aber ich glaube, we get the picture. So.
Ja, aber da kam auch viel positives Feedback zurück. Also wir waren, das ist auch ein Erlebnis in einer Schule, da könnte man auch sagen, so einem sozialen Brennpunkt in Schweden. Und da habe ich mir auch erstmal gedacht, als so die Kinder gesehen haben, ne, so ganz viele, ja, Kinder mit Migration, also Jugendliche mit Migrationshintergrund, so viele Somalis, so viel Afghanen. Und da habe ich auch gedacht, boah, ich weiß nicht, wie dieses Stück hier ankommt, ich bin ganz ehrlich. Aber da haben wir das krasseste Feedback bekommen. Mhm. Also wirklich, da kam ein Junge, ich werde es nie vergessen, der war 13, auf uns zu und meinte, der hat Gänsehaut bekommen bei der Show und der muss gerade daran denken, der meinte, ihr hattet Parts, wo ihr so geschrien habt, der so, das kam mir vor wie so eine Vergewaltigung teilweise, die ihr irgendwie dargestellt habt. Ne? Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, heftig. Und ja, wirklich Leute, also die haben ja dann am Ende auch immer auf Schwedisch dann Feedback gegeben, auch die Tänzerinnen haben auch gesagt, hey Leute, in dem Stück geht's auch darum, das ist ein empowerndes Stück und wir sind auch Tänzerinnen. Haben
das auch, wurde auch
genau,
immer so eingeordnet.
Genau, es wurde auch eingeordnet, du hast am Ende auch geredet, dass sie halt gesehen haben, okay, die schreien da nicht nur rum und sind irgendwie total abgespaced, sondern da stecken auch Menschen dahinter, die auch tanzen, die eine Kultur ausleben. Und ja, und auch, man hatte dann immer so ein, also, ja, so ein Feedback-Gespräch auch mit den Schülern und die konnten dann auch Fragen stellen. Und also es war schon ein bewegendes Stückteil. Also vor allem an den Schulen hat es mir Spaß gemacht, wenn es dann irgendwie auch angekommen ist. Ne? Also,
war schon, wie lange wart ihr auf Tour?
Unterschiedlich. Also ich weiß noch, das Jahr nach also nachdem ich die Schule beendet habe, waren wir, glaube ich, zwei Wochen auf Tour. Mhm. Dann bin ich ein Jahr später mit denen in Berlin, genau, dann habe ich nochmal mit denen in Berlin performt und nochmal in Schweden. Und die letzte Tour, die ich mit denen hatte, war 2018, glaube ich, oder 17, in Schweden für anderthalb Wochen. Da sind wir auch in verschiedene Städte gefahren.
Ja, geil.
Ey. Ja.
Krass.
Ja, aber ich finde es eigentlich cool, dass du durch so ein, was man alle mal zusammen als Hobby angefangen hat, tatsächlich irgendwie so Sachen transportieren kannst. Irgendwie cool.
Und heutzutage, also du hast ja viele Theaterstücke mittlerweile, die auch eine politische Message haben. Mhm. Also du hast ganz normalisch, also wir haben das damals halt nicht gemacht bei der Miri, also wir haben ganz normale Tanzperformance oder irgendwelche Museumsbesuchershows getanzt, aber jetzt ohne irgendeine politische Message.
Ich habe noch die Videos.
Aber da habe ich es halt das allererste Mal so erlebt. Ja.
Krass, ey.
Aber was ich so generell auch interessant finde, das sind jetzt natürlich irgendwie so Sachen, die dann, sag ich mal, offensichtlich politisch sind, weil die natürlich irgendwie eine Intention haben, die Leute planen das, konzipieren das. Aber die Tanzszene an sich sozusagen, also auch die Hip-Hop-Szene, wie hast du die als Frau zum Beispiel wahrgenommen oder als schwarze Frau wahrgenommen? Wie sozusagen die Szene an sich, weil ich glaube für viele, auch die jetzt wahrscheinlich zuhören, ist die Hip-Hop-Szene an sich ja auch nicht so greifbar.
Ja, ja.
Weil es ist ja jetzt, müssen wir da noch was erklären?
So, für viele Nicht-Tänzer
genau. Ist die Urban-Szene generell.
Achso, ja, die ist ja sehr verdeckt, muss man auch sagen. Also wie gesagt,
Urban-Szene.
Ja, in einem Jugendhaus angefangen, ja. Da gab es keine Werbung dafür. Ja, also für mich als Tänzerin, als Frau, das ist immer so interessant, weil ich glaube, wir hatten ja auch mal darüber geredet gehabt, weil ich vor einem Jahr war das, glaube ich, mal bei einem Projekt mitgemacht, bei einer Umfrage, genau, von der Andi, und da ging es auch um Weiblichkeitskonzepte in der Tanzszene.
Andi ist übrigens auch eine Tänzerin
aus Hamburg. Check dir. Das ist krass, ja.
Wir müssen hier manchmal ein bisschen die Leute
ich bin dann manchmal so in meiner Welt und dann droppe ich Namen, die keiner kennt. Ja. Weiblichkeitskonzepte in der Tanzszene, und da hatte ich über meine Erfahrungen als Frau geredet, und da ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, somit die Einzige war, die nicht über negative Erfahrungen gesprochen habe. Da habe ich mir kurz gedacht, bin ich naiv irgendwie durch die Tanzszene gelaufen oder was ist los? Ne? Mhm. So. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass mein Umfeld, also ich war eigentlich nur von Frauen überwiegend umgeben in der Tanzszene. Meine Trainerin ist eine Frau gewesen, meine erste Crew, das sind auch nur Frauen gewesen. Generell waren wir überwiegend Frauen. Also die Frankfurter Tanzszene, ist von Frauen.
Vielleicht bei dir noch eine Besonderheit, in deiner Crew sind auch voll viele aus Eritrea, also auch viele kulturell. Schwarze, also das ist, da fühlt man sich ja wohl direkt.
Genau, das heißt, ich habe in der Hinsicht nicht so die Erfahrungen gesammelt, die viele andere Tänzerinnen gesammelt haben, in diesem Interview. Also das ist mir dann auch aufgefallen. Und ich glaube auch noch dadurch, dass ich mich dann auch mehr in der Locking-Szene bewegt habe und die Locking-Szene auch noch mal kleiner ist, noch mal ein bisschen familiärer meiner Meinung nach, und der Stil auch schon sehr genderneutral ist. Also da habe ich nie wirklich Kommentare hören müssen wie, ey, für eine Frau und boah und de. Aber ich weiß, dass meine Freunde im Umfeld das gehört haben. Aber die Erfahrung,
gerade im Hip-Hop,
genau, vor allem in der Hip-Hop-Szene, genau. Und bei mir war das irgendwie nicht so. Also habe ich mich eigentlich ziemlich safe gefühlt in dieser Bubble, in der ich mich so bewegt habe. Aber durch dieses Video ist mir halt aufgefallen, krass, okay, da gibt's echt viele Frauen, die sich unwohl gefühlt haben, viele Frauen, die irgendwie komisch angegangen sind und es doch nicht so ein Safe Space ist, wie ich gedacht habe. Aber meine Erfahrungen waren halt andere. Also es war echt interessant zu hören. Das heißt ja nicht, dass es eine richtig oder falsch ist, sondern einfach unterschiedliche Erfahrungen. Und
Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was war nochmal die Frage?
Ob du auch in der allgemeinen Urban Dance-Szene, ob du da auch so politische Punkte hattest, also weil das, was du erlebt hast mit Schweden und der Crew da, ist ja schon sehr konkret und da
geht's um das Politik, war wirklich,
sag ich mal. Und in der Tanzszene ist es ja ein bisschen subtiler, weil du hast auch gerade gesagt, Safe Spaces. Für mich damals war es ja auch so, ich habe erst mit 17, 18 oder so angefangen, als du zu Heinz-Böll-Schule gekommen bist, sozusagen, so 11. Klasse und so, kamst du auf die Schule und du so die ganze Zeit, ich gehe tanzen, ich so, wo geht die Tanzen, was ist dieses Tanzen? Und dann hast du gesagt, ja, komm doch mal mit, und dann war ich halt mit dabei und ich so, oh mein Gott, einfach neue Welt, das war so krass. Neue Welt. Weil das ist so eine Welt, jetzt mal aus meiner Perspektive, jetzt nicht, ich bin ja nicht mehr drin, aber das war für mich damals so, wow, du hast Frauen gesehen, du hattest mit Musik zu tun, du hattest mit Tanzen zu tun, du hast viele schwarze Menschen gesehen, also eher als in deiner wirklich, Schule, also zu der Zeitpunkt war ja Schule alles. Die Schule, du bist ja jeden Tag da hingegangen, da waren deine Freunde, da war alles. Und das war meine Welt außerhalb der Schule, wo du gedacht hast, boah, hier kann ich ich selbst sein, da kann ich Braids tragen, ohne dass jemand mich fragt, was hast du da auf dem Kopf so? Also jetzt mal kurz mal runtergebrochen, so Kleinigkeiten. Aber stimmt, und das hat einfach Spaß gemacht. Dann sind wir ja zusammen auch gereist, ne, in andere Städte, in andere Länder und so, immer als Gruppe. Und man hat irgendwie eine Leidenschaft geteilt. Und das war ja schon auf den ersten Blick damals so ein safer Space, so sage ich mal. Und aber umso länger man drin war,
und umso älter man, glaube ich,
umso älter man wird, ne? Irgendwann wird man ja politischer auch. Und dann bin ich auch raus aus der Szene, sage ich mal. Ich bin jetzt nur noch Freund der Szene. Das ist mein Titel, Freund der Szene.
Ich stütze von außen.
Ich blicke von außen hinein. Und da habe ich immer mehr gecheckt, dass selbst in dieser Community oder in diesem Space auch nicht korrekte Sachen laufen.
Ja, ja, doch,
dass da auch Dinge passieren, wo ich mir denke, krass, wir meckern sozusagen in der normalen Welt, wie unpolitisch alle sind und rassistisch und sexistisch alle sind, aber da passiert es auch so. Und das war irgendwie eine interessante Realisation, dass selbst in kleinen Spaces auch Rassismus, Sexismus und so weiter passiert. Nur, das ist dann nicht das Hauptthema, sage ich mal, weil in dem Falle sind wir alle zusammen, weil wir das Tanzen lieben. Aber das sind halt auch so Themen. Und damals, als ich angefangen habe, weiß ich auch noch, dass ich Aussehen wird halt krass gejudged, so die ganze Zeit.
Ja, stimmt.
Und ich hatte das Gefühl, da wurde es noch krasser gejudged, aber nicht so, du wusstest zumindest, es geht jetzt nicht um Rassismus, dass du angestarrt wirst, so, aber Sexismus war halt trotzdem so,
weißt
du,
meine? Ja,
ja, und das hatte ich halt so
choose
total.
Choose one, Anne, man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben. Und dann war es halt so, wenn du anfängst zu tanzen, unsicher bist und dich eigentlich auf so Tanzen konzentrieren willst, kommen halt so andere Einflüsse. Ja. Und das fand ich damals schon so ein bisschen teilweise anstrengend, aber in dem Moment war es mir nie bewusst. Ne? Und das habe ich dann erst, als ich da rausgegangen bin, so gecheckt. Und aber auch, das ist ja eine Szene, Tanzen, Musik, pipapo, muss man ja sagen, die Basis ist ja die schwarze Kultur, so, ne? Da wurde es halt krass gefeiert. Das fand ich zum Beispiel auch voll nice. Ich glaube, das war auch eine Phase.
Kennt man halt auch nicht,
das war so eine Phase, wo ich mich nochmal richtig schön ausleben konnte. Kopftücher getragen habe, Holzschmuck und so, weißt du, was ich meine? Du bist dann so richtig ausgerastet.
Und aber dann merkst du, dass die ganzen weißen Girls das weiße auch machen.
Frauen das auch machen.
Ja. Aber
was ja viele. Auch viele, was ja auch
ich nicht, sorry.
Außer Laura hat die Welt verstanden.
Nee, ich wurde erzogen vielleicht oder
oder hat die Welt einfach verstanden, aber in dem Moment war es erstmal so, oh cool, ich kann ich selbst sein und dann als ich so langsam rausgegangen bin, dachte ich mir so, ey, wie kann es sein, dass so viele weiße Menschen Dreads, Braids, weiß ich nicht, irgendwelche Afrika Sachen anhatten und so getan haben, als würden die Afrika auch kennen und so.
Vielleicht kannten auch manche Afrika, aber es ist trotzdem der Kontext ist weird.
Anders, so weird manchmal. Und alle sahen aus wie so eine bestimmte Tänzerin, Martha, so gefühlt. Yeah. So, weißt du, ich so
2010, 11 auf jeden Fall.
So, was ist hier los? Und ich weiß nicht, das jetzt denke ich halt so darüber nach, als wir mittendrin waren, dachte ich mir so, yay, das ist mein Space.
Geil,
ich werde gefeiert und so, ne? Und da ist interessant, wie du das jetzt siehst. Also du bist ja immer noch da drin, ne?
Ich bin immer noch in der Szene.
Wie läuft's?
Also, immer noch ganz viele Marthas.
Was geht?
Wie du eigentlich auch schon gesagt hast, wenn man in die Szene sozusagen, wenn man da reinkommt, denkt man sich erstmal, boah, krass, weißt du, so, das siehst du halt nicht in deinem Alltag, ganz viele schwarze Leute, ganz viele Leute, die sich für Hip-Hop interessieren. Und ich finde das Thema generell also immer sehr kompliziert, weil auf der einen Seite, wenn du dich für Hip-Hop interessierst oder wenn du Teil dieser Kultur bist, hat es auch schon einen gewissen Grund, warum Leute sich so kleiden oder gerne so aussehen wollen. Aber ich war auch immer so ganz ambivalent, weil, also als ich jünger war, habe ich einfach nur gedacht, oh cool, weißt du, so, oh cool, du bist in Tschechien, denkst du, oh cool. Aber irgendwann, weiß ich noch, in Schweden, das werde ich auch nicht vergessen, als ich in diesem Hauskurs war und vor mir so viele Frauen standen, die auch alle blond waren und alle Braids getragen haben und alle auch so afrikanische Klamotten getragen, also so westafrikanische Klamotten getragen haben. Und da habe ich mir nur kurz gedacht, oh krass, also A, wirken die so viel Afrika interessiert als ich. Ja, und dann kommt auf einmal dieser Vergleich, weil das, ich muss sagen, das habe ich in Deutschland nicht so gesehen gehabt. Mhm. Also in Deutschland habe ich nicht so viele Frauen gesehen, so viele weiße Frauen gesehen, die irgendwie Braids getragen haben oder so. Nicht so sehr wie in Schweden oder in Tschechien oder halt ja, so in den Nachbarländern sozusagen. Und ich fand es irgendwie so interessant, woher das kommt. Und dann habe ich aber auch erfahren, dass viele von denen immer in Senegal waren und irgendwie diese Connection zu Senegal hatten. Ich so, ah, okay. Aber ich muss sagen, ich finde das Thema immer sehr kompliziert, weil ich finde es wichtig, die sollte bewusst sein, was du da machst. Also die sollte bewusst sein, was du da trägst und welche Frisuren du sozusagen auf deinem Kopf sozusagen hast. Auf der anderen Seite kann man es halt nicht verbieten, weil es ist so ein ganz komisches Thema. Es wirkt manchmal ein bisschen provokant, finde ich. Also bis heute weiß ich immer noch nicht zu 100%, wie ich dazu stehe. Aber du hast es in der Tanzszene, also zu 100%. Also da hast du es auf jeden Fall. Mhm. Es hat, finde ich, ein bisschen nachgelassen. Also das Bewusstsein ist schon durch die ganzen Bewegungen, auch vor allem durch die Black Lives Matter Bewegung, vor allem in Schweden habe ich gemerkt, dass es da nachgelassen hat, weil da hattest du wirklich das Gefühl, jede dritte weiße Frau mit Braids rumgelaufen und jetzt hast du das nicht mehr. Also du hast es da nicht. Also ich habe bis jetzt keine mehr gesehen. Die meisten haben es abgenommen, haben sich, glaube ich, auch mehr damit befasst, wurden, glaube ich, aber auch stark angefeindet. Mhm. Also auch auf der anderen Seite, ja.
Nicht nur Selbstreflexion.
Genau. Auch, ja. Und also das Thema kulturelle Aneignung hast du in den Szenen, also so in der Hip-Hop-Szene, also extrem, aus der Tanzszene kann ich jetzt nur sprechen, ganz stark, also ganz stark. Ich meine, auf der einen Seite, wie gesagt, kann man es verstehen, wenn du in diese Kultur reinkommst und du sozusagen Interesse hast für diese Kultur, aber es wirkt manchmal einfach ein bisschen schräg. Es wirkt einfach schräg, es ist irgendwie so, es wirkt auch manchmal nicht authentisch, habe ich das Gefühl. Genau. Und das ist es halt einfach,
Genau. Und ich finde, man muss halt auch bedenken, man bewegt sich auch nicht 24/7 in dieser Kultur, sondern du gehst danach nach Hause, du gehst danach in deinen Dayjob und wenn du dann als weiße Person Braids trägst, Dreads trägst, diese Klamotten trägst, dann gucken andere weiße Personen, die gar nicht wissen, selbst wenn du dich zum Beispiel, meinetwegen hast du dich damit jahrelang beschäftigt und weißt, was alles bedeutet, aber dich gucken andere weiße Personen nur an und denken, ah, cool, kann ich ja machen. Anscheinend geht es so. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst
genau,
sein.
Genau, das finde ich wichtig.
Selbst wenn du dich irgendwie, also ich würde irgendwie eh nie Braids tragen als weiße Frau, weil ich auch irgendwie nicht verstehe, woher das kommt, ehrlich gesagt, dass man das machen muss, weil das passt auch gar nicht von der Haarstruktur. Also es passt einfach auch gar nicht.
Ja, sieht halt leider oft nicht gut aus.
Es macht gar keinen Sinn.
Es macht einfach keinen Sinn. Ich kenne ein paar, denen steht, aber es sind wirklich nur sehr, sehr wenige. Muss ich leider auch ehrlich sagen.
Es macht keinen Sinn, so für unsere Haare. Es muss man wirklich sagen. Es macht einfach keinen Sinn, weil
sind die Kopfhaut ganz rot.
Ja, also ja, egal. Ja. Aber, also ich würde es nicht machen, aber ich finde, selbst bei denen, die dann irgendwie von sich selbst behaupten, ja, ich mache das, aber ich habe mich extrem mit der Kultur beschäftigt. Ich bin dreimal im Jahr im Senegal, was auch immer. Du bist trotzdem danach in deinem Alltag hier in Frankfurt am Main und
ja, aber ich denke mir, wenn du dich wirklich damit beschäftigt hast, warum denkst du dann, dass du das dann aneignen kannst? Aneignen wenn du dich damit beschäftigt hast und weißt, woher es kommt und weißt, also zum Beispiel Braids und so tragen wir ja wegen unserer Haarstruktur und so weiter. Cornrows hat eine ganz lange Historie von Sklaverei und ganz viel Leid und so weiter, wo ich mir dann denke, wenn du das alles weißt, warum machst du das dann? Ja, also dann denke ich mir, das finde ich irgendwie als Argument auch gar nicht so stark, zu sagen, Ich mache das, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil wenn man sich damit beschäftigt hat, dann macht man es erst recht nicht eigentlich.
Ja, eigentlich genau. Die so aber richtig drin sind, eigentlich weniger.
Genau, aber ich verstehe schon, dass man sagt, ey, ich liebe diese Kultur, ich bin voll dabei und so, deswegen trage ich die Klamotten zum Beispiel oder so. Das finde ich cool, weil Klamotten, wir alle tragen Klamotten, können sie abnehmen.
Weil, weil dann ist
das
wirklich,
ist so, bei Klamotten, ich habe gar kein Problem, aber bei Haarstruktur, also wirklich bei Haarfrisuren habe ich tatsächlich ein Problem. Also ich habe auch keine weiße Person in meinem Umfeld, die solche Frisuren trägt, weil ich könnte das gar nicht aushalten.
Freundschaft beendet.
Nein, aber weil es einfach für mich einfach jeden Tag also natürlich ist es unterbewusst, aber wenn ich zum Beispiel ein Afro trage, denke ich schon so erstmal, kann ich damit zur Arbeit gehen? Habe ich einen Kundentermin? Mit wem rede ich heute? Weiß ich nicht was, weißt du? Weil ich dann von meiner Erscheinung her nicht auffallen will, weil einfach Afro auffällig ist. Aber das ist meine Haarstruktur, ist einfach normal mein Haar. Und dann finde ich es halt nervig, wenn weiße Menschen das dann übernehmen und dann, wenn sie sagen, oh, kein Bock mehr, es wieder abnehmen. Aber ich habe ja diese Frisur, weil es einfach Teil meines Lebens ist. Mhm. Ich kann es ja nicht abnehmen.
Nee, kannst du nicht, ja.
Und deswegen denke ich immer, wenn du dich damit beschäftigt hast, dann würdest du es verstehen und das dann nicht machen. Aber ich checke schon, dass du eine Wertschätzung für die Kultur hast.
Ja, das Interesse
hast.
Und es ist schön. Und auch schön. Oft ist es halt so. Ja, ich finde es schön. Und da finde ich es halt immer problematisch. Okay, wenn es jemand so schön findet, weißt du, dann bin ich die Letzte, die sagt, nimm es ab.
Ja.
Aber genau. Ich finde halt wichtig, ist halt einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Genau. Warum trägst du das einfach? Warum?
Ja.
Und ja,
wieso? Ja, verbieten kann man aber sowieso nicht. Ich finde aber dann ist halt gerade die Tanzszene dann eigentlich so ein bisschen Hypocrite in dem Sinne. Ne?
Mhm, weil das, voll.
Weil mir ist halt auch aufgefallen.
Ist
also,
sie aber auch. Also ja. Voll.
Ja, ist die Szene auch.
Ja. Und es ist auch so geil, also was heißt, ist gar nicht geil, aber es ist einfach witzig zu sehen, dass umso krasser du bist, umso mehr darfst du ja auch erlauben.
Definitiv. Ja, definitiv.
Also
ja.
Wenn du sozusagen eine krasse Tänzerin bist und weißt, dann beschwert sich keiner über deine Braids.
Nö, ja. Das ist alles
wenn
cool.
Wenn du aber Low-Level irgendwo reinkommst, dann kriegst du erstmal einen Haterblick. Ja. So. Aber der Unterschied sollte gar nicht da sein. Ne?
Und das ist so ein bisschen...
I don't know.
Aber definitiv. Check ich finde aber auch, die Tanzszene ist nichts anderes als die Welt da draußen. Also einfach nur in klein.
Ja,
wirklich in klein. Und du wirst erstmal geblendet, wenn du da drin bist, wie in jeder anderen Szene.
Ja.
Wow, und krass, und die machen alle das, was ich mag und bla. Und dann merkst du halt irgendwann, okay, ist doch alles nur heiße Luft. Also ja, wirklich. Aber da musst halt wirklich lange auch drinne sein. Und auch damals, wenn du mit OGs gesprochen hast, was die dir gesagt haben. Und du hast immer auf jedes Wort gehört. Und dann siehst du, wie die judgen, so das komplette Gegenteil. Oder keine Ahnung. Es waren ja immer so Sachen wie, ihr müsst das machen. Oder wir feiern das nicht. Und die hatten dann immer so extreme Meinungen. Aber waren so, wenn es ums Geld ging, dann komplett, also dann haben die auf alle Werte geschissen. Da musst du aber auch mal dahinter blicken. Weißt, wenn du jünger bist und du steigst in die Szene ein und du hörst einfach immer auf die Großen sozusagen und merkst dann irgendwann, was erzählen die da? Und genau das gleiche mit kultureller Aneignung oder was weiß ich, du bist krass und da wird alles toleriert, wie du aussiehst, wird alles toleriert und du bist ein Einsteiger, da wird gar nichts toleriert. Also das ist im Endeffekt nichts anderes als,
Genau, ich glaube, wie die Welt da draußen,
Ja, genau wie die Welt da draußen und ich glaube auch aus so jetzt mal als für viele weiße Menschen war auch die Tanzszene das erste Mal überhaupt ein Ort, wo man in der Minderheit ist. Also ich meine, das war ja für mich. Das ist ja so, ne?
Ja.
Also für mich war das ja auch so. Ich habe halt angefangen zu tanzen und ich komme ja auch noch aus so Friedberg, also noch nicht mal Frankfurt. Das heißt, es ist halt
kein Dorf.
Wir hatten schon eine Army-Base.
Stimmt, die ganze Army.
Aber ja, es ist einfach eine kleine Stadt so. Und dann, wenn du da noch auf dem Dorf aufwächst, ne, also auf meiner Schule kann ich, glaube ich, an der Hand abzählen, wie viele schwarze Menschen es da gab an der ganzen Schule. Also, ne, ich war ja auch noch auf so einer katholischen Schule. Auf jeden Fall.
Katastrophe einfach.
Top. Aber irgendwie, also für mich war auch die Tanzszene hat mich echt so ein bisschen so das Leben gezeigt. Es hört sich jetzt doof an, aber
ich bin
in einen ganz anderen Space gekommen, weil erstens war ich am Anfang, also zum Schluss gab es auch mal mehr Tänzer in Friedberg, aber als ich angefangen zum Tanzen, war ich immer ganz alleine, die nach Frankfurt gefahren bin. Ich werde nie vergessen, wie ich für mein erstes Battle am Merianplatz einfach von 4 Leuten 4 Habischas abgeholt wurde.
Wer sind die?
Ich wusste, ich war weder vorher gefühlt allein in der U-Bahn noch
ganz allein in Frankfurt.
Und dann kommst du in diese Tanzszene und denkst dir so, wow,
das glaube ich aber, ja.
Was geht hier ab? Und
das gut, ich war wahrscheinlich jung noch krasser und gewesen als
wir waren halt das Gute, was heißt das Gute, aber wir haben natürlich auch, ich glaube, heute ist das anders, wenn du jetzt Anfänger bist in der Tanzszene, bist du einfach unsicher, wir waren alle auf einem gleichen Level damals,
stimmt,
das war halt schon geil, das heißt, du warst dann direkt so mit anderen Leuten, du warst zusammen, du warst auf einer Ebene, du warst trotzdem in diesem Raum und warst halt super fasziniert von der Mischung von Leuten, was ich gar nicht so kannte, aus meiner Kindheit oder aus meiner Schulzeit, was auch immer. Und das hat mich echt, das hat mir voll viel vom Leben gezeigt. Das hört sich jetzt voll blöd an.
Aber
ich glaube, dass das, wenn du jetzt diese Erfahrung nicht so jung machst, sondern jetzt sozusagen als erwachsener Mensch in die Tanzszene kommst und dann gleichzeitig diesen Druck hast mit Level, Social Media etc. pp.
Vor allem Social
dass
Media.
Dass viele weiße Menschen auch irgendwie, das hört sich jetzt doof an, ich weiß gar nicht, wie ich das gut formulieren soll, aber auch schwarz sein romantisieren im Tanzen, weil sozusagen die meisten schwarz sind, die meisten Vorbilder auch schwarz sind, dann klar, was dein Tanzstil. Dann gibt's natürlich von außen immer noch so Klischee-Meinungen wie, du kannst besser tanzen, wenn du schwarz bist, was halt auch gar nicht
Blut.
Stimmt.
Ja, du hast es im Blut, genau, deine DNA.
Ja, also es ist so, und ich habe das Gefühl, dass viele, und deswegen tragen die dann auch so Dreads und Braids, die romantisieren was, weil es scheinbar auf einmal in dieser Welt ein Vorteil, ich mache Anführungszeichen, ne, zu sein scheint, und ignorieren einfach das ganze echte Leben.
Ja.
Und das ganze, den ganzen Struggle sowieso. Und das finde ich dann manchmal, wo meine Erfahrung ist, sei einfach auch im Tanz authentisch du selbst und dann kommst du auch weiter. Ich tanze ganz anders aus als du. Mhm. Nicht, weil du schwarz bist und ich weiß, sondern weil...
Und das spürt man aber auch.
Finde ich auch.
Weil wir selber auch gefunden haben mittlerweile im Tanz. So, ne? Und das, die Zeit muss man sich nehmen, egal welche Hautfarbe man hat, egal wo man muss die Zeit sich nehmen, sich zu finden. Man kann nicht immer so rennen im Tanzen, hinterherrennen hinter irgendwelchen Leuten und ich muss das können und
um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Aber du hast es halt schon voll auf den Punkt gebracht, authentisch sein. Das ist im Endeffekt wirklich das, der Schlüssel zu allem. Und wenn du weißt, wer du bist und das auch tänzerisch so darstellen kannst, also scheißegal, wie du aussiehst, scheißegal, welche Hautfarbe du hast oder welchen kulturellen Background du hast, im Endeffekt, das kommt ja dann auch bei deinem Gegenüber rüber. Ne? Das heißt, es gibt Tänzer aus Russland oder was weiß ich aus, wir haben letztens darüber geredet, der Leto, kennen jetzt viele vielleicht nicht, aber der so einen ganz abstrakten Stil hat, den ich davor auch noch nie gesehen habe und der hat mich so geflasht, das war so ein kasachischer Tänzer aus einem Dorf wahrscheinlich, ne, aber der hat das so zu seinem Stil gemacht und du hast halt einfach gemerkt, der hat so ein authentisches Auftreten und im Endeffekt ist genau das, was halt...
Und dann wirst du auch gefeiert.
Genau, und dann wirst du auch gefeiert, dann das heißt scheißegal, wie du aussiehst und... Ja, und wie du auch gesagt hast, dich Zeit nehmen. Zeit nehmen, heutzutage will auch jeder einfach nur ganz schnell irgendwie
das
Level erreichen, krass sein. Am besten jeden Tag irgendwie
60 Sekunden Clips
für Insta, genau, Reels teilen, was weiß ich. Aber ja, der Fokus hat sich halt irgendwie komplett verändert. Also es ist, ja, schade. Aber ich glaube, das hat man in vielen Szenen mittlerweile, ja.
Durch Social Media. Das muss man sagen. Also ich bin ja jemand, der es auch trotzdem feiert, Social Media.
Vorteile,
aber es hat auch Nachteile, dass man sich gar nicht mehr mit den Sachen richtig beschäftigt, sondern einfach nur zeigen will, dass man krass ist.
Ja.
So. Und da gibt's auch so eine Geschichte, so eine Freundin von mir, die hat jetzt voll spät mit Instagram und so angefangen und die ist auch Tänzerin. Und dann war die so, irgendwie teilen die Leute gar nicht das ganze Battle. Also ein Battle ist ja einer tanzt, darauf antwortet eine andere Person und dann wird entschieden, wer gewonnen hat. So. Und keiner teilt es mehr. Jeder teilt einfach nur seine 30 Sekunden und
seine
fertig.
Runde.
So, seine fertig, seine Sekunden. Runde und fertig. Und die war so richtig so, das macht doch gar keinen Sinn und so. Und dann hat es bei mir auch so Klick gemacht, so, ja, das macht eigentlich gar keinen Sinn.
Ja.
Komplette Selbstdarstellung. Ist auch scheißegal, ob du gewonnen oder verloren hast.
Scheißegal.
Hauptsache, du hast deine Runde hochgeladen und feierst dich so. Ja, das waren jetzt so voll viele negative Punkte, aber ich muss sagen, ich
aber ist auch wichtig.
Ist auch wichtig, aber ich muss trotzdem sagen, das hat mich sehr geprägt, diese Szene. Das ist wirklich ein Ort gewesen, wo ich dann nochmal so das ganze Thema Schwarzsein nochmal anders wahrgenommen habe, dann nochmal stolzer war, weil allein schon, wenn ich ein Kopftuch gemacht habe, in der normalen Welt, sage ich mal, wirst du halt so komisch angestarrt und da war es so,
dann wurde es halt akzeptiert,
ey, geil, voll cool und so. Und dann konnte man das so schön ausleben, sage ich mal. Und auch für uns, Laura, war das halt krass, du kannst einfach du selbst sein.
Du kannst du selbst sein,
das ist krass. Und sonst ist es immer so ein bisschen, und wenn du das als junger Mensch schon miterlebst und dann auch mit jungen Frauen zusammen am Start bist, das ist schon so ein Support, den hast du halt nicht im normalen Leben und es macht schon was mit dir. Und ich behaupte, deswegen bin ich so, wie ich bin, weil ich auch diese Zeit da geliebt habe.
Definitiv, das wollte ich nämlich gerade sagen, es war bei mir nicht anders. Die Tanzszene hat meine Jugendzeit so gestärkt. Also wirklich, dass ich als Jugendliche irgendwann so ein Selbstbewusstsein hatte und nicht überall dabei sein musste, um cool zu sein, sondern ich wusste einfach, ich bin krass.
Ja, wirklich.
Ich wusste einfach. Genau, so dieses, ich bin gut in dem, was ich mache. Ich brauche das Ganze um mich. Ich habe mich dann eine Weile auch ein bisschen zu cool gefühlt in der Klasse. Es war dann so dieses, ach, die machen irgendeinen Scheiß. Ich hab meine Tanzgang hinter mir. Also ein bisschen, das hat mich alles gar nicht mehr so gebockt, aber ich glaube, das lag auch wirklich daran, dass ich in dieser Parallelwelt war. Ich sag jetzt einfach mal Parallelwelt, weil es war ja auch irgendwo eine Parallelwelt. Und ich wusste, okay, am Wochenende fahren wir da nach Funkin' Styles und das sind meine Leute und du tanzt und alles so geil.
Und eigentlich pennst du auf irgendeinem
Wo wir nicht alles geschlafen haben, das wollte ich gar nicht wissen. Ich kann mal so eine Liste machen mit den schlimmsten Unterkünften.
New York ist immer
New York,
wollte ich gerade sagen,
Hochbett ohne Leiter. Und so wirklich so schlimme Sachen. Aber ja, du hast halt diese Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen haben halt einfach meine Identität geprägt, Und haben dir wirklich ein Selbstbewusstsein gegeben,
Und das hat auch irgendwie, also jetzt aus der Perspektive von jemand, der auch nochmal rausgegangen ist, die normale Welt ist halt schon sehr normal, also ja, langweilig. Ja. Also so, weißt du, was ich meine?
Ja, merkst du meinen Job.
Und das war halt schon cool, wie du schon sagst, dieses Reisen oder nach Paris und dann montags zurückkommen, voll verschlafen, in die Schule gehen.
Ja. Und ich alles so. Echt mal wie so Spider-Man oder
so.
Scheiße.
Und weißt du, du hast ja so krasse Leute gesehen, internationale Leute gesehen. Ich weiß noch, SDK, das war für mich das krasseste, eine Woche lang Camp. Und ich so, oh mein
Tanzen,
Gott.
Tanzen, Party, alles.
Ja, und das war halt auch schön zu sehen, dass man ja irgendwas Cooles macht.
Genau,
und
du machst was Cooles.
Was nicht jeder macht. Und dann habe ich, also wie gesagt, für mich ist es immer noch so, dass ich gerne Sachen mache, die nicht jeder macht.
Ja.
Weil ich dann so...
Weil ich besonders bin.
Weil ich besonders Spaß. Weil ich bin, nein. Aber das ist so dieses, ich mag das dann eher kleiner, gleiches Mindset oder ähnliches Mindset. Das habe ich auch gemerkt, dass ich das viel mehr mag und nicht in Orten sein will, wo alle irgendwie sind und alle irgendwie scheiße labern. Mhm. Und nee, und das war so in der Szene
schon
auch,
sehr besonders. Ja,
wenn du keinen Bock auf sowas hattest in der normalen Welt, wusstest du ja, okay.
Wo du hingehen kannst. Ja, genau so war es.
Geht's Jugendhaus.
Und ich finde, ich realisiere das auch jetzt so krass, wenn man mit Leuten so, die man jetzt im Erwachsenenalter kennenlernt, über Hobbys redet oder so, dass voll viele gar nichts haben, wofür die so eine Leidenschaft haben. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viele Stories wir in den letzten 15 Jahren gesammelt haben durchs Tanzen oder jetzt in den, wo ich bin jetzt auch nicht mehr so aktiv, aber in der Zeit, wo man aktiv war, wirklich unsere ganze Jugend.
Unsere ganze Jugend, ja. Und unsere gesamte Jugend.
Wenn man das so vergleicht mit Leuten, die mit einem auf der Schule waren oder so, die haben diese Stories einfach nicht. Wir haben die, und das merkt man auch manchmal, wenn wir so reden, und ich hoffe, dass ihr überhaupt versteht,
über was reden die heute?
Wir haben so viele Sachen erlebt und das ist ja auch so krass. Meine tiefsten Freundschaften so heute sind alle in dieser Zeit entstanden.
Ja,
so Anne, du, Messi, das sind alles nur Leute vom Tanzen, weil man wirklich, man hat so viel erlebt.
Also so viel Zeit auch miteinander
so
verbracht.
So viel Zeit. Ja, ohne Witz, wir saßen ja jeden Tag gefühlt aufeinander. Eine Zeit lang, auch als wir dieses Ding 2012.
Diese Ausbildung da gemacht haben,
jedes Wochenende 14, 15 Stunden zusammen, dann noch geschlafen beieinander. Dann, was wir alles gemacht.
Aber was cool war, jeder hatte trotzdem noch ein eigenes Leben.
Ja.
Jeder hat so sein Ding noch trotzdem nebenbei gemacht, irgendwas studiert, irgendwas, weiß ich nicht was. Und das fand ich halt so cool. Du musstest nicht so sein wie alle, aber du hattest dann trotzdem einen Ort, wo alle
halt da
dann
verbracht.
Zusammen waren. Ja. Und das fand ich halt, also das war ja das Coole an dieser kompletten Szene eigentlich.
Ja, mega.
Egal wie tief, wie krass oder nicht krass du warst, das war
irgendwie
schön.
Irgendwie eins, das stimmt
und
wirklich.
Und das ist ja ein Ort, wo du tanzen generell, authentische Momente, so Momente, wo du weißt, ey, weißt du noch, dieses Battle, wo er das gemacht hat, alle sind ausgerastet. Das sind so Momente, das kann man gar nicht irgendwie, wenn du nicht dabei warst.
Das sind auch wieder so authentisch und die kannst du auch nicht wiederholen.
Da kannst du nicht wiederholen.
Wie ist das entstanden? Oh mein Gott.
Ja. So, der hat seinen Fuß gekrümmt, alle sind ausgerastet. So, weißt du, also das sind so Sachen, ey.
Das versteht man auch gar nicht, wenn
das
man das erzählt.
Man nicht.
Das muss man gesehen haben. Da muss man auch in diesem Vibe gewesen sein.
Wir verlinken alle Videos.
Also schaut euch bitte an auf YouTube.
Ja,
erstens,
hieß das. Aber ja, also, geile Szene.
Ja. Es war eine richtig geile Zeit. Ja,
wollen wir weitermachen?
Ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter.
Frage, So. Okay. Oh wow, okay, jetzt fang ich an zu weinen. Warum hast du Tanzen nicht zum Beruf gemacht?
Meine Eltern.
Ganz klar beantwortet. Ja, bei dir auf jeden Fall was damit zu tun. Nicht nur natürlich. Die Frage wird mir immer gestellt, also auch letztens bei meinem, vor einem Jahr bei meinem Bewerbungsgespräch, nachdem ich gesagt habe, dass ich tanze und die aus meinem Lebenslauf entnehmen konnten, was ich alles tänzerisch gemacht habe. Ja, wieso ich nicht als Tänzerin arbeite, ne? Und ich bin halt eine Person, ich bin mein Leben lang eigentlich immer zweigleisig gefahren. Also ich habe nie vom Tanzen gelebt. Die einzige intensive Erfahrung, die ich ja damals tänzerisch gesammelt habe, war dieses Jahr in Schweden. Und es war geil, aber ich wusste immer, dass Tanzen, egal wie intensiv ich das ausgelebt habe, soll irgendwie trotzdem noch diese Parallelwelt sein. Also da habe ich halt immer so viel Energie ausgeschöpft. Ja, genau, so viel Energie ausgeschöpft. Und also nach Schweden hatte ich ja, glaube ich, auch so 3-4 Monate gehabt und habe dann auch mehr Tänzerisches gemacht, habe nebenbei jetzt nicht viel gearbeitet und irgendwie war ich in der Zeit ein bisschen unglücklich. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Also ich mochte schon immer diesen Ausgleich, du hast einen Job. Also eigentlich wäre so die perfekte Vorstellung von mir, ich habe einen Teilzeitjob und nebenbei noch das Tanzen. Jetzt arbeite ich halt Vollzeit, aber ist okay. Trotzdem. Aber genau, so diesen Ausgleich habe ich schon immer irgendwie gebraucht. Und ich glaube, nur vom Tanzen leben könnte ich nicht, weil ich dann aber auch noch so ein bisschen zu sehr auf dieser Safe-Schiene bin. Also Tänzerin sein bedeutet auch Struggle. also wirklich 100%igen Struggle. Kann mir jeder erzählen, was er will, aber es ist so, ich kann an der Hand abzählen, wer es wirklich geschafft hat und wirklich problemlos davon lebt. Und klar, ich meine, du steckst da eine gewisse Energie rein, du musst dir einiges aufbauen. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste, auch wenn ich jetzt 29 bin, aber klar, ne, es ist halt immer viel mit ja, Risiken verbunden. Aber ja, für mich war Tanzen eigentlich immer der extreme Ausgleich. Aber es ist ja nicht nur ein Hobby von mir gewesen, weil wenn ich das dann immer so darstelle, klingt das so, hä, aber das ist doch für dich nicht nur ein Hobby, weil du hast es ja wirklich ausgelebt. Ja, aber ich brauche trotzdem nebenbei noch irgendwas, wo ich zurückgehen kann und weiß, ey, am Wochenende ist das und ich freue mich gerade so sehr darauf. Und es macht die Arbeit dann manchmal auch interessanter. Also ich weiß nicht warum, aber ja, und dann hat es natürlich auch was mit meinem Family-Background zu tun. Meine Eltern hätten niemals damals akzeptiert, dass ich Tänzerin bin. Never ever. Ich hatte Fights mit meinen Eltern gehabt. Das war wirklich, du kannst dir was in Schweden und der und Mittlerweile sind die so drauf. Klar, wenn ich jetzt heute sagen würde, Mama, ich will Tänzerin sein, wäre die entspannter, weil sie weiß, okay, ich habe ein Studium in der Tasche. Ja, also man, vielleicht hätte ich sie irgendwie noch grob irgendwie dahin erziehen können, aber das war wirklich, für meine Eltern war die Sicherheit wichtig und so bin ich auch aufgewachsen. Also das ist dann irgendwo doch in meiner Sozialisation, dass ich halt doch irgendwo abgesichert sein möchte, bevor ich diesen Weg halt gehen würde. Das ist manchmal ausgeschlossen.
Aber, ja, ja, kann man ja noch machen.
Kommt irgendwann mal so ein Angebot. Let's Dance Jury. Ja. Das hat man zu meinem Chef gesagt. Ist so, wenn mir kein gutes Angebot gibt dann und Let's Dance kommt, dann bin ich weg. Was irgendwann geglaubt hat. Also, echt, haben die dich gefragt bei Let's Dance? Natürlich nicht.
Aber ich glaube, das ist halt bei vielen kreativen Sachen sowieso generell so, wenn du das zu deinem Beruf machst. Ich frage mich immer, macht das dann noch Spaß?
Macht das dann noch Spaß?
Du machst ja nicht nur, also du bist, wer ist schon in der Position, der dann wirklich nur die Projekte machen kann, die er geil findet? Keiner. Das ist halt dein Einkommen und wenn du halt gerade mal eine Low-Phase hast, musst du halt annehmen, was kommt. Ja. Und dann ist es vielleicht einfach nicht mehr auch so dieser Spaß, den du mit dem Tanzen verbindest. Also natürlich ist es mehr als ein Hobby, aber man hat ja trotzdem Spaß daran. Man macht es freiwillig. Man hat ja ein anderes Mindset, wenn man Dinge freiwillig macht. So, und ne? Als wenn du das dann machen musst oder dann bist du mal verletzt und dann bricht dein ganzes Einkommen weg oder was?
Und ich glaube, damit könnte ich als Person nicht umgehen. Also damit könnte ich einfach nicht umgehen, dieses, okay, dann bricht mein Einkommen weg, okay, was mache ich? Und ich glaube halt auch einfach nur dieses sich aussuchen können, wo ich hinfahre, das feiere ich an meinem Tänzerleben sozusagen. Das heißt, ich weiß, okay, da ist ein geiles Battle, da kann ich hinfahren, weißt du? Oder ich weiß, der Job ist geil, okay, dann kann ich mir Urlaub nehmen auf der Arbeit. Aber zu wissen, ich muss das jetzt machen, das wird mich unglücklich machen auf Dauer. Ja. Da bin ich mir zu 100%ig sicher.
Ja, und ich finde es halt voll schön, dass du das auch so deutlich sagst, weil viele, auch wieder dieses, ich liebe dieses Wort, ne, romantisieren dieses, ich bin jetzt Künstler und so weiter. Und teilweise, wenn du auf Instagram unterwegs bist, 9-to-5, was, das mache ich niemals. Und hey, 9-to-5, so als wäre das Schlimmste auf dieser Welt. Okay, ich verstehe schon, wenn du halt einen scheiß Job hast, sage ich mal, oder einen Job hast, der dir nicht gefällt, das natürlich ist es dann nervig, 9-to-5 dann zu arbeiten. Aber man sollte das jetzt nicht, wie gesagt, in der Social-Media-Welt hast du das Gefühl, jeder muss kreativ sein, jeder muss seine Kreativität auch immer ausleben. Ja. Du weißt gar nicht, wie oft Leute zu mir sagen, wie du arbeitest nur in der Werbeagentur, du müsstest doch voll kreativ irgendwas Krasses machen.
Ja, aber das ist die Insta-Welt.
Ja, das ist Insta-Welt, genau, erstens. Zweitens will ich einfach mein Gehalt jeden Monat haben, sorry. Ja, ich will einfach mein Gehalt haben und fertig. Und wenn ich dann mein Projekt mache, wie in Podcasts oder weiß ich nicht, dann mache ich das mit Liebe. Und dann ist es auch okay. Und wenn dann irgendwas kommt und du denkst, boah, damit kann ich krass Geld verdienen, alles klar.
Ja, dann bist du weg. Du bist ja nicht irgendwo gebunden.
Ich bin nicht gebunden, aber auch bei mir kulturell gebunden ist es halt so.
Das haben wir halt irgendwie hier im Nacken.
Ja, meine Mutter denkt so, ich bin nicht nach Deutschland gekommen, damit du kreativ und einmal im Monat mal vielleicht ein bisschen Geld hast. So, ne? Die ist ja gekommen, damit ich hier Leben habe und so. Und deswegen ist halt Sicherheit generell so ein Thema, was mir sehr wichtig ist, höre ich auch bei dir raus, auch wichtig ist. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist nicht, dass man langweilig ist. Im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Wenn ich jetzt höre, was dein Job ist, muss auch gleich noch mal ein paar Sachen erzählen zu deinem Job, denke ich mir so, krasses Leben, so, ne? Das Tanzen, einen Job haben, geile Freunde, so, was will man mehr im Leben? So, was will man mehr?
You got it all, Bana.
You got it all, So, jetzt zu deinem Job.
Ja, ich finde es schon krass, weil du kommst aus so einer Tanzwelt, alle chillig und dann so, was machst du so? Und in der Tanzwelt sind die auch voll viele, das System ist scheiße. Also ich bin Bewährungshelfer.
Direkt mal so auf die Badliste aufgeschrieben. So, ab dem 1.10., also ich habe ein Jahrespraktikum, ein Anerkennungsjahr in der Bewährungshilfe gemacht, frag mich nicht, wie ich da reingekommen bin. So, auch wiederum eine dieser Entscheidungen, ach komm, probier mal. Manchmal habe ich ja diese Entscheidungsmomente, ach, mach mal was komplett Neues, ne? und gedacht, wieso nicht? Schau dir mal den Bereich der Justiz an, der ja immer so toll dargestellt wird. Ja. Und ja, wurde dann angenommen.
Die machen so gute Werbung für sich.
Die gibt es mittlerweile auch auf Instagram. Ja. Auf Instagram, ja. Und gedacht, ja, komm. Und dann, ja, ich wollte einfach, ich bin wirklich unvoreingenommen da reingegangen und gedacht, komm, mach einfach mal ein Jahrespraktikum, schau es dir einfach mal an. Wenn es dir gefällt und die bieten dir einen Job an, dann kannst du ja gucken, ob du bleibst. Genau, so war es jetzt auch. Und ja, mir hat der Job wirklich, also mir hat der Bereich gefallen. Also der ist sehr herausfordernd, muss ich sagen. Aber das ist auch wiederum ein Job, der mich so, der mir die Realität manchmal nochmal darstellt. Also wenn ich wirklich...
Erdet.
Ja, erdet, extrem erdet. Also wirklich den Job, den ich davor ausgeübt habe, auch. Also ich habe ja lange als Schulwegbegleiterin gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Der hat mich auch geerdet. Also ich sage jetzt nicht, dass man immer so einen Mutter-Theresa-Job ausüben muss, aber da in der Bewährungshilfe merkst du halt, okay, du hast mit Leuten zu tun, die extreme Schicksalsschläge haben. Und du hinterfragst manchmal dann auch dein Leben. Ne? Denkst ja, krass. Also wenn du dann auch so eine Beziehungsarbeit zu den Probanden, sagen wir halt immer, Klienten halt führen, dann ja, also merkst halt, okay, gut, das eine ist halt klar, die schöne Welt, in der ich mich bewege, ne, das Tanzen und sowas, was ich halt ausüben kann, ausführen kann. Und das ist jetzt mein Job, wo ich zu 100% drinne bin und halt irgendwie, also ich bin dann die Ansprechperson und will das dann auch gut machen und merke halt, okay, ich bewege mich hier gerade in einer komplett anderen Blase. Und mittlerweile merke ich auch in dem Jahr, also so herausfordernd, wie es auch ist, freue ich mich dann ganz oft noch mehr aufs Tanzen. Also das ist dann auch cool, am Wochenende wieder, zack. Und dann bin ich wieder motivierter auf der Arbeit. Also ja, wie gesagt, dieser Ausgleich. Ich bin einfach so zu dem Job gekommen. Also ich wurde einfach beworben. Gedacht, komm, schau dir einfach mal was komplett Neues an.
Wie ist so dein... Also wie kann man sich
das ist ein 9-to-5-Job, das ist wirklich ein 9-to-5-Job.
Ja, aber wie ist es, du fängst dann so um 9 an?
9 an, genau. Ja. Bis 9. Also im Vertrauensarbeitszeit, du kannst auch um 10 kommen, ich kann auch um 8 kommen, ist eigentlich scheißegal. Und so, also es ist ja eine Behörde, aber ich muss sagen, ich hatte ja auch da meine Vorurteile, oh, eine Behörde, die sind da total strikt und total zack, gar nicht. Also du kannst wirklich kommen gehen, wann du willst, sagen es mal so, du hast deine Termine, kannst sehr flexibel arbeiten, aber im Endeffekt bist du sozusagen die Schnittstelle zwischen Gericht und den Klienten und du betreust die in der Bewährungszeit. Das heißt, jemand steht unter Bewährung, oft für 3 Jahre, also das ist so die, ja, so die Standardzeit. Und da betreust du sie sozusagen, das heißt, du vermittelst sie in Arbeitsstunden, musst halt auch überprüfen, ob sie diese Stunden leisten, musst die Nachweise halt anfordern, Geldzahlungen, also das, was das Gericht sozusagen auferlegt im Beschluss, gehst du mit denen durch, überprüfst sie und musst halt, oder das ist halt auch die Aufgabe, also laut Gesetz, dass du halt helfen und betreuend zur Seite stehen musst. Das heißt, man ist erstmal in diesem Zwangskontext, die Leute kommen, die wissen, okay, die stehen unter Bewährung.
Die müssen kommen,
so die müssen kommen, die kommen freiwillig, genau. Auch wenn die das so sagen, ja, ich komm gern. Ja, aber ja, so halt.
Laber nicht,
ja. Aber dann lockert sich das auf und die wissen, okay, du bist die Ansprechperson. Also wenn du die Arbeit halt auch gut machst, ne, ist halt auch deine Aufgabe, eine gute Beziehungsarbeit zu führen, dass du halt wirklich dann darüber hinaus halt auch unterstützen kannst. Wenn die Unterstützung vorausgesetzt auch annehmen. Aber dann kannst du halt wirklich auf Wohnungssuche gehen mit denen. Du kannst Jobs vermitteln, haben wir auch ganz oft gemacht. Also dass die durch die gemeinnützige Arbeit dann dort eine Stelle angeboten bekommen haben, dass du halt sozusagen das Leben halt für die Person auch stabilisierst. Das ist sozusagen die Aufgabe. Aber da muss man auch erstmal dahinter blicken, wenn du halt neu unter Bewährung stehst, weil du das Gefühl hast, okay, die arbeiten mit dem Gericht, okay.
Was, das ist der Feind.
Was, genau, was kann ich jetzt sagen, was nicht. Und dann merken die aber ganz schnell oft nach dem ersten Gespräch, ach krass, okay, irgendwie ist es anders.
Ist ja doch ganz cool.
Ja, und die gehen wirklich, und ich finde es immer so schön, nach dem Gespräch raus und bedanken sich und sagen dann, wow, ich habe mir ganz anders vorgestellt. Und dann denke ich mir, okay, gut, du hast einen guten Job gemacht. Also so im Sinne von, ja, weil ich bin hier, wenn sie Hilfe brauchen, klar habe ich auch einen gewissen Auftrag. Wenn sie verkacken, weißt du, so, ja, aber das wissen die von Anfang an. Also es ist schon klar dargestellt, deine Rolle ist halt wirklich schon klar definiert, ja.
Jetzt stelle ich richtig naive Fragen, so.
Hast du mal angegriffen?
Ja, genau. Genau, hattest du mal Angst oder hattest du mal so ein Gefühl, wo du gedacht hast, boah, also dass du folgende Akt gelesen hast und gedacht hast, boah, jetzt mit dem zu reden, ah, oh, scheiße.
Deswegen mache ich das auch nicht mehr so sehr, dass ich mir das Urteil vorher lese.
Ignorance is bliss. Ja.
Also klar, du guckst, wenn du, also du hast aber auch nicht immer die Zeit. Also du, okay, du lädst die Person ein, dann wenn du schaffst, schaust du mal so ein bisschen rein, okay, was muss die Person machen. Aber du gehst eigentlich überwiegend den Beschluss mit den Leuten durch, was die halt machen müssen. Also deswegen sage ich auch immer, es ist wichtig, dass sie ihren Beschluss kennen, damit sie halt wissen, was sie machen müssen. Aber so, das, manchmal sind die Urteile so fett, dass du gar nicht die Zeit hast. Aber Angst, komischerweise, es gab mal einen Moment, da, das konnte ich auch nicht ganz zuordnen, aber da war mein Chef mit mir im Gespräch und der Typ ist dann so aufgesprungen. Da habe ich auch gedacht, was passiert jetzt? Weil er wollte halt, dass ich ihm, ihm hat sich gepasst, dass ich so ein bisschen mitdokumentiert habe. Aber wir müssen halt dokumentieren, du kannst auch danach dokumentieren, da habe ich mir nur Stichpunkte gemacht. Und er wollte dann so gefühlt schon über den Tisch springen, weißt du. Und so, ja, drucken's mir aus. War dann so voll bedrohend. Aber da war ich erstmal kurz verwirrt, aber da hat mein Chef das so gelöst. Und da war ich aber auch gerade mal 2 Wochen da. Also. Mhm. Aber ansonsten eigentlich nie. Es gab nie einen Moment, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, Angst hatte. Natürlich arbeitest du auch mit Menschen zusammen, die schräg sind. Ich sage es dann, also ist so. Ist wirklich so. Aber ja, bis jetzt dann nichts vorgefallen. Aber klar, hast du auch Urteile, wenn du da reinguckst und da steht Mord erstmal so, bam. Und dann, wenn du die Zeit hast und dir alles durchliest, weißt du, dann denkst du ja auch, krass, okay, wer kommt da jetzt rein? Aber du bist dann halt auch immer wieder überrascht, weil dahinter stecken Menschen. Mhm. Dahinter stecken Menschen, denen ist die Tat auch ganz oft unangenehm. Mhm. Manche noch nicht. Also manche bewegen sich halt auch schon einfach zu lange so in dieser Blase, weißt du, das ist denen auch irgendwo egal. Aber du stumpfst dann auch irgendwann ab. Also für mich, am Anfang war ich auch voll geflasht. Und zwar wie so eine Gala-Show. Was? Mord und
15 Jahre im Gefängnis.
Was? 18 Jahre im Gefängnis. Aber irgendwann war das für mich so, ja. Also die krassesten Erlebnisse hatte ich wirklich mit diesem einen Klienten, den wir damals aus der JVA abgeholt haben, weil wir den ersten Ausgang mit ihm hatten. Und da war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass der 16 Jahre saß. Und der wurde dann in den offenen Vollzug gebracht. Und hatte so seinen allerersten Ausgang mit uns. Krass. Das heißt, der ist rausgekommen, der war einfach 16 Jahre nicht draußen, dieser Mann.
Vor 16 Jahren, ja. Kein Smartphone.
Nichts. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen Kaffee trinken, damit wir uns halt vorstellen. Weißt du, so, ja, wir sind die Bewährungshilfe, bla bla. Und dann saßen wir da, hat es erstmal schon mit dem Corona-Test angefangen. Also der war geimpft, aber Smartphones, ganz vergessen, hat er natürlich nicht. Wir so, okay, irgendwie haben wir es dann geschafft, in der Bäckerei zu sitzen. Dann hat er sich hingesetzt und guckt halt um sich herum und meinte so, boah, das ist mir ein bisschen zu viel. Und da saßen 3 Leute mit uns in der Bäckerei. Und dann bin ich so umgedreht und dann meinte er, DM? Ist so, ah ja, das ist eine Drogerie. Ja, ich kenne auch den Schlecker. Und das mir auch mal, ach du meine Güte, wie lange saß der? DHL-Poststation. Also diese ganzen Sachen kannte er nicht. Also das war dann, ich saß da und habe mir gedacht, das kam mir vor wie in einem Film. Mhm. Weißt du, als wäre er in der Zeitkapsel gewesen, kommt jetzt raus, alles verschlafen. Mhm. Und wir arbeiten ja mit ihm intensiv zusammen. Und da merke ich, wow, okay, jemand, der wirklich so lange inhaftiert war, diese Entlassung muss wirklich gut vorbereitet sein, weil in der Hinsicht war es, also in dem Fall war es schlecht vorbereitet. Es war dann, okay, nach 16 Jahren sind wir noch Freistellungstage, tschüss. So. Und ja, aber war der dann früher, ja, war der früher draußen. Aber der kommt ja, also bis heute, der hat kein Smartphone, verweigert sich auch oft so mit digitalen Medien. Ja, so, ich sage auch immer, ja,
ich helfe ihm dabei. Ich glaube, da ist auch vielleicht auch eine Skepsis dann so dabei,
ist auch eine, ne, wenn Skepsis du so lange dabei, genau. Warst und definitiv. So. Und das musst du also ein bisschen auffangen, auflockern. Das ist ein Prozess auf jeden Fall. Ey. Von Jahren, ja.
Mm, einfach ganz andere Welt.
Ja, eine andere Welt, genau. Mm. Und ich hatte auch davor keine Berührungspunkte mit der Justiz, mit dieser Welt auch, weißt du, so. Oder mit Leuten zusammengearbeitet, oder Leute in deinem Umfeld, die so eine Tat begangen haben oder so, ne? Aber es sind halt auch Menschen, die dahinter stehen.
Nur so brave Freunde irgendwie.
Ja, brave Freunde.
Keine Kriminellen. Ja. Keine Erfahrung gemacht.
Ja, aber es ist halt auch viel mit Charme verbunden. Ja, also du hast ja auch kleine Delikte, ne? Aber Bewährung ist auch teilweise mit Charme verbunden.
Ja.
Und ja, also von unserer Seite jetzt auch nicht. Und manchmal merkt man auch, okay, du bist die einzige Ansprechperson, die haben, weil das Umfeld drumherum nicht weiß, dass die Person unter Bewährung steht. Mhm. Weißt du auch, ja.
Krass. Aber ich finde das so krass, also nochmal, um auf dich als Person sozusagen zurückzukommen. Du bist so ein vielschichtiger Mensch. Also es ist
7 Persönlichkeiten.
Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Nein, du bist schon so sehr konsistent in deiner Persönlichkeit, aber ich finde das so krass, dass du so viele Seiten hast, so dieses Kreative, dieses Tänzerische, trotzdem so keinen naiven Blick auf die Welt, sag ich mal, sondern eher so voll geklärt auf der anderen Seite, voll organisiert, vor dem Wecker wach, keine Ahnung, das fasziniert mich eigentlich am meisten.
So tolles.
Aber so dieses, ich finde es voll krass, weil du vereinst voll viele Dinge so in dir als Person.
Dankeschön. Freut mich gerade voll zu hören.
Ja, es ist voll schön, dass du hier auf jeden Fall da warst in der Folge oder noch da bist.
Ja,
da
danke. Bist. Danke.
Ja, aber ich glaube, wir machen jetzt mal die letzte Frage.
Ja, wir haben noch eine letzte.
Eine letzte, genau, zum Abschluss. Wir haben uns hier echt,
was würdest du anderen schwarzen Frauen mitgeben?
Die vielleicht tanzen
oder, in deiner
oder auch so
mäßig
in deiner Situation auch sind.
Wenn du dich so wieder zurückversetzt in der Zeit vor 10, 12 Jahren.
Gar nicht so eine einfache Frage, muss ich sagen. Ja, ich
kann ja, hallo, okay, was würde gesagt, ich?
Wollte gerade sagen,
hallo,
okay.
Wo stand das hier?
Was ich anderen schwarzen Frauen mitgeben würde, also wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich angefangen habe. Und als Kind hatte ich ja damals wirklich Komplexe gehabt, was meine Hautfarbe anging. Und durch die Tanzszene und wirklich so durch diese gesamte Hip-Hop-Welt habe ich halt gelernt, oh, da sind ja ganz viele, die so aussehen wie ich. Also
Heute ist es ja noch mal ein bisschen anders, meiner Meinung nach. Also du hast mehr, also je nachdem, wo du natürlich herkommst und wo du aufgewachsen bist, aber grundsätzlich zieht euer Ding durch, wirklich. Also ich bin immer der Fan von Authentizität. Also wirklich Authentizität. Authentisch sein, ja. Wirklich, ja. Und ich finde es halt immer schwer. Es hat halt immer was, also meiner Meinung nach hat es immer was mit deinem Umfeld zu tun, wo du aufwächst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau bist, die in einem weißem Umfeld aufwächst und du bist die einzige Schwarze da, weißt du, so das, da fällt es mir manchmal schwer, so Tipps zu geben, also zu sagen, weil für mich war, ich hatte viele schwarze Leute um mich herum eigentlich, ne, deswegen war das für mich so, okay, irgendwann habe ich die Hautfarbe gar nicht mehr gesehen, also wenn man so ganz ehrlich.
Ich sehe keine Farbe.
I see no colors. Ja, ja, der Spruch ist super wack, ja. Aber so grundsätzlich wirklich eigentlich das einfach durchziehen, was du sozusagen vorhast, auch wenn du so die einzige Person bist. Und wie gesagt, ich kann halt immer wieder auf dieses Authentizität, weil im Endeffekt ist es genau das, was bei anderen Leuten rüberkommt, das, was dich stark macht, das, was nach außen sozusagen dich sozusagen hervorhebt. Und auch, also auch wenn wir in einer rassistischen Welt leben, teilweise sozusagen die positiven Dinge sehen. Das musste ich aber auch lernen, weil ich war manchmal so negativ in meinen Gedanken, dass mich das dann teilweise noch mehr heruntergezogen hat. Aber dann wirklich so die positiven Momente, die dich stärken als schwarze Person auch, dass diese Momente dich sozusagen stärken sollen, um halt einfach dein Ding weiter durchzuziehen. Und im Endeffekt, es ist aber schwer. Es ist also, es ist nicht so eine einfache Frage.
Ja,
also
die Frage ist echt nicht einfach. Yeah. Aber immer
geht tanzen.
Ja, geht tanzen, geht tanzen. Genau.
Aber wenn man das so, wenn wir jetzt, wir reden ja hier schon gefühlt 8 Stunden. Aber wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, ist ja das, was du sagst, so diese positiven Momente, die man als schwarze Person erlebt, die irgendwie noch krasser zu feiern.
Genau, noch krasser zu feiern.
Und da die Energie zu tanken. Ja. Und das war bei dir halt im Tanzen sozusagen.
Genau, und es kann ja irgendwo anders auch irgendwas anderes sein. Ja. Und das stärkt dich dann auch zum Beispiel jetzt auch in meinem Job. Also hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, was so dumm klingt, da wusste ich, was der Job Bewerbungshelfer ist. Aber ich meine, das ist, bei mir ist es ein komplett weißes Umfeld. Komplett weiß. Und, ja, also wirklich.
War das nicht sogar so, hast du nicht mal erzählt, dass du manchmal auch verwechselt wirst, wenn du mit deinem Chef unterwegs bist, als wärst du auf Bewerbung?
Ich wurde als Dolmetscherin schon angesprochen, als wäre ich die Probandin. Also so Sachen. Und es war für meinen Chef auch neu. Ja, ich bin die erste Schwarze, die da arbeitet. Weißt du, für ihn meinte so, ich kenne das gar nicht und es war für ihn so unangenehm, aber ich fand es auch cool, dass er mir das damals auch im Gespräch gesagt hat, im Bewerbungsgespräch. Wir hatten noch nie eine schwarze Person, die hier gearbeitet hat. Und er meinte, ich will dir sagen, dass du wahrscheinlich rassistische Erfahrungen machen wirst, möchte aber auch, dass du damit bitte auf mich zukommst, weil es wahrscheinlich Momente gibt, die ich nicht wahrnehmen werde. Und er hat so bam in mein, und ich war nur so, es hat noch nie jemand ein Bewerbungsgespräch gesagt, weißt du, ist so, und ich wusste erstmal gar nicht, ich konnte es erstmal nicht zuordnen, ist jetzt korrekt, dass er das gesagt hat oder ist nicht korrekt,
ja,
genau, ohne Witz, ich war erstmal so, habe mich erstmal bedankt, habe so lange darüber nachgedacht und denke mir so, der Mann weiß ja, wovon er spricht, der arbeitet lange in dieser Justizblase, ne, gedacht, hier, früher oder später wird irgendwas kommen. Ich muss sagen, ich habe zum Glück nie so wirklich extrem, also ich bin ja dann vom Extremsten ausgegangen, ne, aber es waren dann solche Kommentare, wie halt, die wissen nicht, wer du bist. Die denken dann, du stehst unter Bewährung. Weißt du, so halt. Ne? Ja, klar, wenn du das dir da anschaust. Aber ich muss sagen, dass diese ganzen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, meine Identität, die sich durch die Tanzszene geprägt hat, ich weiß, wer ich als Person bin, die stärken mich voll in diesem Job. Also, und ich denke mir so, ey, mittlerweile denke ich mir, ich bin da richtig, weil ich weiß, wenn ich die Tür aufmache, freuen sich da viele Probanden, so dumm wie es klingt, wenn die mich sehen und sagen, also du merkst es halt einfach. Und das ist, ich meine, du willst dann auch nicht immer dieses Klischee erfüllen, so dieses, oh ja, okay, wir haben dich jetzt da eingestellt, weil du bla bla. Darüber hatte ich auch damals lange mit meinem Chef geredet. Er meinte so, er sieht aber die Vorteile, meinte Bana, du wirst Sachen anders oder besser verstehen als ich zum Beispiel. Ja, das heißt, der hat da voll das Verständnis gehabt und ich gedacht, und es ist auch teilweise so. Und mittlerweile denke ich mir, ich bin in dem Job richtig so, auch wenn man so die Justiz kritisiert, aber da müssen die Türen geöffnet werden, die werden auch mittlerweile mehr geöffnet, das merkst du auch und da passiert auch was und ich glaube aber auch nur, dass ich damit so gut umgehen kann, weil ich davor halt auch diese Erfahrung gemacht habe und weiß, wer ich als Person bin. Wenn ich da jetzt irgendwie so extreme Identitätsstörungen hätte, wüsste ich nicht, wie ich
anderen helfen
könnte. Ja, und deswegen meine ich mit an den positiven Momenten, sorry, dass ich gerade voll ausschweife, aber an den positiven Momenten auch dranhalten, damit das sozusagen deine Identität noch mehr stärken kann. Ja, weil wir leben einfach in einer Welt, die rassistisch ist. Und wie gehst du damit um? Also wirklich als Person und auch schwarze Frauen bezogen. Krass. Und einer sexistischen Welt ist auch.
Ja, Mann, voll. Also ich bin schon wieder, oh mein Gott, Mann.
Das sind, wieder sehr, sehr.
Sorry, Mama.
Ich wollte sagen, was ein schöner Abschluss, aber deine Mutter wegdrücken zum Abschluss ist halt auch nicht so geil. Nein, aber von den Worten her ist es ein, finde ich, sehr schöner Abschluss für unsere Folge.
Ja, ich weiß manchmal schwer, auf den Punkt zu kommen, aber ja. Das war auch eine, das, man, teilweise, es waren echt herausfordernde Fragen manchmal.
Voll.
Also ich finde auch diese offenen Fragen ganz schwer zu beantworten. Außer die, deswegen entweder oder, da bin ich gut drin.
Das ist aber so. Ja, aber schön, dass du da warst. Ja, danke. Es hat uns so super gefreut.
Ja, es hat mir echt Spaß gemacht.
Ich würde sagen, Leute, folgt uns auf Instagram, wie immer.
Folgt Bana auf Instagram.
Ja, natürlich. Da könnt ihr auch sehen, was Locking auch ist.
Ja,
ne?
Genau. Da könnt ihr wirklich sehen, was Locking ist.
Ja, folgt der Bana auf jeden Fall. Folgt uns auf Spotify. Gibt uns 5 Sterne auf Spotify. Bitte. Danke.
Hab schon gemacht.
Super. Und ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und dann würde ich sagen.
Danke euch.
Wir verabschieden uns, oder?
Tschüss.
Tschüss.